Inside AfD, der Bericht einer Aussteigerin. Das ist der Titel eines Buches einer jungen Frau, die nach ihrem Ausstieg aus der Alternative für Deutschland über die Geschehnisse hinter den Kulissen der Partei berichtet. Aus Sicht der Autorin hat sich die AfD über die Jahre immer weiter radikalisiert. Und in ihrem Buch berichtet sie von inneren Konflikten, die sich aufgrund der immer stärker werdenden, klar rechtsextremen Kräfte in ihr abspielten und die sie letztlich zum Austritt aus der Partei bewogen. Franziska Schreiber bereut heute ihr Engagement für die Partei, die sie mittlerweile als die größte Gefahr für unseren demokratischen Parlamentarismus betrachtet. Sie ist heute zu Gast in meiner Sendung. Herzlich willkommen zu den Elementarfragen. Mein Name ist Nicolas Semak. Franziska Schreiber ist heute 28 Jahre alt und trat im September 2017 mit einer Wahlempfehlung für die FDP nach 4 Jahren aus der AfD aus. Während ihrer Mitgliedschaft war sie Vorstandsmitglied der Jungen Alternative, der Jugendorganisation der AfD, und verantwortete in dieser Zeit eine mindestens rechtspopulistische Politik und Öffentlichkeitsarbeit in typisch aggressiver AfD-Manier. Seit ihrem Austritt engagiert sie sich gegen Rassismus, Sexismus und jegliche Form der gesellschaftlichen Intoleranz. Außerdem berichtet sie in ihrem Buch von sektenähnlichen Zuständen innerhalb der Partei und beschreibt ihre damaligen großen persönlichen Schwierigkeiten mit diesen Strukturen. In der Vorbereitung auf das Gespräch habe ich mir viele Interviews mit Franziska Schreiber angesehen und angehört, und auch wenn ich für vieles ihrer Erzählungen menschliches Verständnis aufbringen kann, blieb bei mir ein Misstrauen gegenüber einer Person, die lange Zeit aus meiner Sicht absolut menschenfeindliche Politik vertrat. Ich nahm mir vor, das Interview diesem Misstrauen entsprechend zu führen, spürte aber während des Gesprächs ein größer werdendes Vertrauen in Frau Schreibers Darstellungen und Erklärungen. Zu Beginn unseres Gesprächs habe ich Franziska Schreiber gefragt, wie sie die journalistische Auseinandersetzung und die Besprechungen ihres Buches in der Zeit seines Erscheinens beurteilt.
Ja, also ich muss eigentlich sagen, dass ich da ganz zufrieden war. Ich habe auch mir viele Meinungen von Journalisten und die Probleme zur Berichterstattung von der AfD angehört und bin da mittlerweile auch auf dem Standpunkt, dass ich sage, ja, die geben schon ihr Bestes, ja, die können halt auch nicht ändern, die müssen über die AfD berichten, weil, ja, wenn man jetzt zum Beispiel die Aussage nimmt von Gaulands 12 Jahren, ne, dass das ein Vogelschiss in der Geschichte ist, das kann sich ein politischer Journalist nicht erlauben, dass er darüber nicht berichtet. Das kann er sich nicht aussuchen. Und damit spielt die AfD mittlerweile auch ganz bewusst. Da kommt man kaum noch dran vorbei. Man muss denen Aufmerksamkeit schenken. Und sonst würde man einfach seine Berufspflicht auch verletzen. Und das ist, ich verstehe das schon, dass das für die Journalisten eine ganz schwierige Sache ist, da abzuwägen, wie viel Aufmerksamkeit man der AfD eigentlich schenken will.
Ja, das war ja das, was Sie auch im Buch gesagt haben, aber jetzt im Bezug darauf, wie Sie jetzt mit Ihnen jetzt persönlich nach Ihrem Auftritt umgehen, also haben Sie das Gefühl, dass die Presse kritisch mit Ihnen umgeht? Ausreichend kritisch?
Ja, eigentlich schon. Also die Rezensionen zu meinem Buch waren, ich konnte ganz zufrieden sein, aber es waren durchaus auch kritische Stimmen mit dabei. Und ich glaube, alles in allem, wo haben Sie sich da auch viel Mühe gegeben, aber ich konnte bisher mit allem gut leben und ich bin fair persönlich angehört worden. Ja, genau. Und das ist, mehr kann man, glaube ich, da nicht verlangen.
Ich habe das Gefühl, dass da auch so ein gewisser Voyeurismus bedient wird in Bezug darauf. Also der Titel ist ja Inside AfD, der triggert natürlich auch ein bisschen.
Also ich glaube schon, dass es, glaube ich, es immanent in der Medienbranche, dass natürlich alles berichtenswert ist, wo man jetzt nicht von außen sofort reingucken kann. Alles, wo jemand von einem Bereich erzählt, in dem man sonst nicht schauen kann, das ist immer interessant. Aber ich finde auch, dass sich viele Journalisten sehr viel Mühe geben, das Phänomen AfD oder Rechtspopulismus allgemein gut zu verstehen, auch gut zu erklären. Das ist auch deutlich besser geworden in den letzten Jahren, finde ich. Das ist noch sehr pauschal gewesen, als die AfD entstanden ist. Mittlerweile wird sich mit diesem Phänomen wirklich tiefgründiger beschäftigt und da wird tiefer geschürft. Ja, das finde ich auch sehr gut.
Fallen Ihnen eigentlich die Interviews leicht?
Ja, doch.
Das machen so den Eindruck eigentlich. Ja.
Ja, also ich bin, glaube ich, allgemein kommunikativer Mensch. Und ich gebe mir auch immer Mühe, das, was ich denke, so zu sagen, dass es auch verstanden wird. Ich habe es auch im Buch versucht, so zu machen, dass man das gut nachvollziehen kann, was mir passiert ist oder was ich gemacht habe und alles. Also ja, das höre ich eigentlich häufiger, dass die Leute das dadurch besser verstehen können, durch meine Innenansicht.
Ja, ich meinte damit allerdings auch so ein bisschen damit umzugehen, dass man ja was erzählt von sich, worauf sie ja heute auf jeden Fall nicht mehr stolz sind. Also das kann ja auch eine Schwierigkeit sein. Ne?
Auf jeden Fall. Also es ist aber auch deutlich besser geworden durch das Buch, muss ich sagen. Nach dem Ausstieg direkt war das noch nicht so einfach. Da war noch viel mit viel Gefühl des Selbstekels und dass man es auch nicht verstanden hat, dass man sich selber eigentlich nicht wirklich verstanden hat. Und durch das Buch hatte ich nochmal die Gelegenheit, wirklich von Anfang an nachzuempfinden, was ist eigentlich mit dir passiert, was hast du eigentlich gemacht und warum. Und nach dem Buch, muss ich sagen, konnte ich wirklich reflektierter drüber sprechen und war auch emotional da so ein bisschen gefasster.
Mhm. Wie ist denn das überhaupt entstanden? Also es gab diesen Austritt und das ist ja noch nicht so lange her, es ist ein gutes Jahr, oder? Ungefähr, ja?
Ja, es ist genau ein Jahr.
Genau. War das Ihre Idee, ein Buch zu schreiben? Ist jemand auf Sie zugekommen?
Nee, das war nicht auf meinem Plan. Es kam eine Literaturagentin, das war die Christine Proske von Ariadne. Mhm. Und die hatte sogar schon einen Verlag an der Hand, mit dem sie das hätte sich vorstellen können, hat mir das vorgeschlagen. Und ich wusste sofort, als sie das vorgeschlagen hat, dass ich das machen will, weil ich dann auch kurz zurück überlegt habe und dann festgestellt hat, ja, die Geschichte, die du hast, ich war ja auch von Anfang an dabei, das könnte die Leute wirklich interessieren und du hast doch wirklich was zu erzählen. Und vor allen Dingen habe ich auch gemerkt, das würde dir selber auch mal gut tun, da nochmal zu gucken, wie das
so
eigentlich alles so gekommen ist. Genau, richtig.
Und so der Prozess des Schreibens, haben Sie sich wirklich, also war das so, okay, das mache ich jetzt und jetzt setze ich mich alleine hin? Oder wie war das so Kommunikation mit der Agentin und so? Also Sie haben ja noch nie vorher ein Buch geschrieben, wenn
genau.
ich mich nicht täusche.
Deswegen ich habe auch einen Co-Autoren gehabt, der steht auch mit öffentlich im Buch drin, habe ich auch gar keinen Hehl draus gemacht. Der hat mir immer Fragen gestellt, ich habe die ihm in Textform beantwortet und aus diesen Texten besteht mehr oder weniger das Buch. Und er hat dann noch so ein bisschen Recherche gemacht und dadurch, dass er diese Fragen hatte und er nicht weiterarbeiten konnte, wenn ich ihm nichts geschickt habe, hat er halt auch Druck gemacht und das ist, glaube ich, gerade beim ersten Buch ist das sehr wichtig. Mhm. Also sonst diszipliniert man sich nicht abends nach der Arbeit noch sich irgendwie hinzusetzen und da irgendwie nochmal 4 Stunden zu schreiben. Mhm. Und so ging es halt wirklich.
Okay, also die Dramaturgie oder der Verlauf der Geschichte und die einzelnen Passagen, die sind schon jetzt nicht von Ihnen komplett so entworfen worden, sondern das wurde schon ein bisschen zusammengebaut, auch von einem Co-Autor. Mhm. Kann man das so sehen?
Genau, oder? Also die Texte sind von mir, aber was davon, also wurde mal was gekürzt oder da wurde mal was an eine andere Stelle geschoben oder so. Also die Architektur des Buches sozusagen, der Aufbau, das habe ich dann dem Profi überlassen.
Ja.
Das war auch eine gute Entscheidung, glaube ich.
Ja, okay. Sie berichten ja in dem Buch auch viel vom, ich nenne es jetzt mal so vom Hörensagen. Das heißt, Sie berichten, was Sie innerhalb der AfD auch gehört haben, was andere Personen gesagt haben oder wie sie sich verhalten haben. War das Thema bei dem Buch, wurde das diskutiert? Haben Sie das mit sich selbst irgendwie abgeklärt oder sich gefragt, was kann ich davon eigentlich wirklich verwenden?
Klar. Also ich habe überall dort, wo es irgendwie möglich war, habe ich meine Aussagen immer mit Quellen belegt. Es gibt aber natürlich so ein paar Situationen, das ist einfach immanent für eine Aussteigersituation, dass man jetzt nicht so wahnsinnig viele Leute hat, die das noch belegen werden oder die das noch, die da noch mit dahinter stehen würden und die auch öffentlich dazu bekennen, sich dazu bekennen würden. Und ich habe schon sehr sorgfältig abgewogen, welche Aussagen so wichtig waren, dass sie in das Buch rein mussten, auch wenn ich da nur quasi die Aussage eines Dritten habe, der mir das erzählt hat und was ich aber trotzdem dem Leser wiedergeben wollte. Ich habe das an ganz, ganz vielen anderen Stellen nicht gemacht, obwohl ich das da auch hätte machen können. Mhm. Aber die Überlegung hat definitiv eine Rolle gespielt. Ja.
Weil sie so wichtig waren, diese einzelnen Geschehnisse oder so, dass sie halt gedacht haben, das muss rein, um was klar zu machen.
Genau. Mhm. Es hat sich ja jetzt auch im Nachhinein, es gab ja auch eine Situation zum Beispiel, das mit Frau Gepetri und Hans-Georg Maaßen, da hat sich ja im Nachhinein auch bestätigt, das, was ich gesagt habe, hat so gestimmt. Auch da wurde mir erst vorgeworfen, es wäre so nicht gewesen. Aber
müssen wir ganz kurz jetzt, wenn Sie es schon ansprechen, müssen wir jetzt das ganz, ganz kurz erklären, auch wenn es anstrengend ist, aber Maaßen wird eigentlich, also eigentlich wird Maaßen vorgeworfen, dem ehemaligen Verfassungsschutz Präsident, ja, natürlich Präsident, dass er Frau Gepetri gewarnt hätte davor, dass wenn sie sich von bestimmten Dingen in der AfD nicht öffentlich distanziert, dass dann eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz stattfinden würde.
Also genau, konkret ging es darum, dass das Parteiausschlussverfahren gegen Björn Höcke einmal vom Bundesvorstand beschlossen werden musste. Und was ich auch brisant fand, was sie gesagt hat, ist, dass dieses Parteiausschlussverfahren nicht durchgehen muss. Also nicht durch die Schiedsgerichte muss, sondern nur der Bundesvorstandsbeschluss muss daher. Mhm. Und das habe ich deswegen für so unglaublich wichtig gehalten, dass ich es reingenommen habe, weil das eine rein taktische Beratung ist und weil man das immer wieder anwenden kann. Das heißt, die AfD kann sich taktisch der Beobachtung entziehen, obwohl sie inhaltlich schon längst geboten wäre.
Weil sie einmal diese Information
genau,
hatte.
Genau, richtig. Mhm. Und das ist halt, geht halt weit über das hinaus, was ein Chef des Bundesverfassungsschutzes eigentlich tun sollte. Das ist eigentlich das Gegenteil seiner Aufgabe.
Mhm. Und Sie haben das auch an Eidesstatt versichert, dass das stattgefunden, dass sie das gehört haben oder dass
Frauke Petri mir das erzählt hat, genau. Okay. Und das ist ja eigentlich, sie ist ja die Primärquelle. Also ich meine, näher ran kommt man an so ein Gespräch nicht, was ja üblicherweise unter zwei Leuten stattfindet. Mhm. Und da hatte ich schon wirklich das Glück, dass ich das direkt aus ihrem Mund erfahren habe, war ich auch eine der wenigen, die das erfahren hat, direkt von ihr. Mhm. Und von daher habe ich mich auch irgendwo in der Aufgabe gesehen, weil ich wusste, alle anderen, die es wissen, die werden es nicht öffentlich machen.
Mhm. Sie haben irgendwo mal gesagt, dass Sie der Verkaufserfolg oder der Erfolg des Buches, besser gesagt, überrascht. Warum überraschten Sie das?
Also erstmal, weil man sich, glaube ich, seinen eigenen Erfolg vorher sowieso schwer vorstellen kann. Das ist alles sehr abstrakt gewesen für mich. Und dass man dann wirklich irgendwann mal auf der Spiegel-Bestsellerliste steht, das war für mich, als ich das erste Mal im Buchladen gesehen habe, war das Bild schon so unglaublich für mich. Also war halt mein Gesicht. Und ich hatte das ja schon einmal kurz erlebt, als direkt nach dem Ausstieg, wo ich dann auf dem Cover der Morgenpost war, der Sächsischen. Und da hatte ich schon mal so einen Moment, wo man kurz dasteht und sich fragt, was das warst wirklich du? Das hast wirklich du gemacht. Und ich habe mich auch selber dahingehend diszipliniert, dass ich meine Erwartungen auch selber nicht zu hoch geschraubt habe, dass ich mir immer gesagt habe, ne, und wenn es einfach nur ein paar Leute interessiert und ein paar Leuten hilft, ist auch gut und erwarte nicht zu viel.
Ja, das ist ganz interessant, dass Sie jetzt gerade, wenn es ein paar Leuten hilft, ist auch gut. Also worin besteht denn für Sie der Erfolg? Ist das, was Sie jetzt, Sie beschreiben jetzt irgendwie, okay, Sie waren auf irgendwie Covern drauf oder haben halt eine Aufmerksamkeit bekommen. Mhm. Aber was wollten Sie denn erreichen, wenn Sie das Buch schreiben? Sie haben jetzt schon gesagt, Selbstreflexion, dann noch Sachen aufschreiben, dadurch werden Sachen klarer, aber was war denn genau der Punkt, okay, deswegen mache ich das jetzt?
Ja, also es ging mir, auf der einen Seite ging es darum, den Leuten, die ich noch kannte innerhalb der AfD, von denen ich wusste, die sind eigentlich auch nicht glücklich, die sind eigentlich inhaltlich, können die das eigentlich auch schon nicht mehr mittragen, was da passiert, denen zu verdeutlichen, warum sie aussteigen sollten und warum sie sich nicht länger für diese Partei hergeben sollten. Dann auch dem Wähler mal klarzumachen, was innerhalb der AfD eigentlich passiert, was er sonst vielleicht von seiner Partei, die er wählt, gar nicht so mitbekommt und was viel hinter halt verschlossenen Türen abgeht. Und was ein Effekt, mit dem ich gar nicht so sehr gerechnet hat, den ich auch nicht auf dem Schirm hatte, aber was mir jetzt aufgefallen ist, ich kriege ganz viele Nachrichten von Leuten, die schon länger gegen die AfD oder gegen diese Machenschaften vorgehen, die versuchen auch da aufzuklären und die unheimlich erleichtert sind, das mal von jemandem zu hören, der drinne gewesen ist, weil die zwischendurch schon das Gefühl bekommen haben, ne, also was ich manchmal gehört habe, war, wir haben schon gedacht, wir sind verrückt, dass wir die Einzigen sind oder dass es so wenige gibt, die das bestätigen von innen und dass ich denen sozusagen eine Zeugin sein konnte, dass ich auch denen wieder neue Kraft gegeben habe. Und was auch ganz wichtig ist, Leute, die ihre Familienangehörige nicht mehr verstehen, weil die in die AfD gegangen sind oder Freunde, die in die AfD gegangen sind oder die wählen, dass die sehen, es gibt Leute, die zurückkommen. Und das ist auch, glaube ich, ein ganz wichtiges Symbol, was irgendwie dann auch mal Versöhnung wieder möglich macht, dass man sagt, okay, das sind nicht alles Leute, die wir für immer an diese Partei verloren haben, das sind Leute, die auch wieder zurückkommen können, wenn wir auf die zugehen oder wenn ein paar Sachen richtig funktionieren.
Mhm. Okay, ich glaube, es ist ein ganz guter Punkt, mal so ein bisschen in die Biografie reinzugehen. Wie würden Sie denn Ihr Elternhaus so beschreiben in Bezug auf, die Politisierung, Ihre eigene und so?
Ja, also mein Elternhaus ist eher links, meine ganze Familie ist eher links, sehr politisch, allerdings jetzt nicht so parteipolitisch aktiv, sondern halt wirklich Küchentischpsychologie mit wilden Diskussionen und mit, die Nachrichten wurden bei uns immer diskutiert und immer besprochen. Also ich kenne meine Familie nur als politisch Und ja, da kann man sich vorstellen, wie das für die so gewesen ist. Ne? Die eigene Tochter in der AfD, das ist, glaube ich, so die Horrorvorstellung.
Ja, da kommen wir ja gleich zu. Aber also das heißt, sie waren eigentlich eher, also waren sie auch in der Schule und so, waren sie da eher so bei linksalternativen Leuten unterwegs? Oder wie waren da so ihre Situationen?
Ja, also am Anfang schon, bis so ungefähr, bis ich so ungefähr 16, 17 war, habe ich auch diese linken Positionen eher noch mit vertreten. Dann ist das so ein bisschen umgeschwenkt, dass ich, dann habe ich auch eher Unternehmerkontakte bekommen und dann habe ich mal die Sicht sozusagen von Unternehmern gesehen und das hat mich dann eher wieder auf diesen Punkt gebracht, dass ich eher FDP-nah geworden bin. Das haben meine Eltern schon nicht verstanden. Und ja, dann konnte ich das erste Mal wählen. Ich glaube, da war ich 19 oder war ich sogar noch 18. Jedenfalls konnte ich wählen und dann habe ich CDU, FDP zur Bundestagswahl gewählt. Das ist auch genauso passiert. Und dann ist in den ersten, ne, also für mich war das unglaublich, in den ersten 4 Jahren ist nicht genau das passiert, was ich wollte und was ich mir versprochen habe. Und das habe ich als eine unglaubliche Zumutung als Erstwähler empfunden. Mhm. War an diesen Effekt noch gar nicht gewöhnt. Mhm. Und in dieser Enttäuschung und kam dann punktgenau die AfD und ja, ich glaube, das hat auch dazu beigetragen.
Also sie hatten sozusagen die Erwartungen, kann man in dem Alter ja vielleicht auch nachvollziehen, dass die Parteien genau das tun. Erstens, was sie vorher so sagen und das, was sie sich persönlich wünschen. Das war so ein, waren sie eigentlich auch schon sehr meinungsstark so in der Jugend? Also haben sie schnell Meinungen vertreten, haben sie schnell irgendwie gesagt, so das ist das, das finde ich richtig und das hat auch mal gewechselt? Oder?
Ja, also das muss man schon sagen. Ich war jetzt nicht so derjenige, der sich erst 100 Stunden irgendwie in ein Thema eingelesen hat, sondern ich habe viel mit dem intuitiven Zugang auch versucht oder habe es mir einfach intuitiv erschlossen. Mhm. Allerdings jetzt auch nicht so, dass ich nur mit Emotionen irgendwie argumentiert hätte, weil das war auch was mir an der AfD eigentlich ganz gut gefallen hat, dass sie sehr, sehr viel wissenschaftlich am Anfang belegen wollte und dass sie auch so diesen professoralen Touch hatte, dass man sich so ein bisschen ernst genommen gefühlt hat. Ne? Also das waren teilweise so Argumentationen, die wären von anderen Parteien, glaube ich, nicht so sehr gekommen. Und ich habe mich damals fand ich mich ziemlich gut dabei, dass ich.
Weil sie dachten, sie sind wahnsinnig rational.
Genau, sachlich. Dass ich nicht so emotional bin. Und das hat sich ja dann komplett gewandelt. Also mittlerweile gibt es, glaube ich, keine emotionalere Partei als die AfD.
Ja. Inwiefern würden Sie dann im Rückblick heute sagen, dass die, also ehrlich gesagt, so als ich Ihr Buch gelesen habe, da kommen so manche Personen, die ich oder ich persönlich auch kritisch sehe oder auch die, wo ich das Gefühl habe, dass die auch den Nährboden für die AfD ganz klar gelegt haben, also eben wenn man jetzt von Lucke spricht, inwiefern würden Sie denn sagen, dass der auch wirklich trotzdem den Nährboden auch gelegt hat für die Rechten?
Ich glaube, er hat schon Signale gesendet. Ich würde aber sagen, dass er dass es bei ihm wirklich anders als bei Höcke nicht um Absicht ging, sondern dass er einfach wirklich politisch ungeschickt war, dass er überhaupt seine Tragweite von dem, was er vielleicht als Professor im Hörsaal sagen kann, dass er das nicht auf der großen politischen Bühne sagen kann. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel an diese Aussagen hier Bodensatz oder Entartet, dass das einfach Signalworte sind, die im politischen Geflecht Auswirkungen haben.
Er hat mal gesagt, dass die Demokratie in den vergangenen 4 Jahren eine Entartung erfahren hätte.
Und das sind einfach, aber na, das kann man, wenn man auf unschöne Entwicklungen in der Demokratie hinweisen sollte man das in der politischen Landschaft wirklich so vorsichtig wie möglich machen, damit es eben nicht falsch verstanden werden kann. Und da geht es halt auch nicht um Provokation, sondern da geht es um Behutsamkeit. Mhm. Und dass sich eben falsche Leute nicht angesprochen fühlen können, da war er viel zu unvorsichtig.
Man kann ja von einem Professor auch erwarten, dass der Begriff ihm klar ist, wenn er sowas äußert. Ne? Also ich finde das, man könnte schon unterstellen, dass er da vielleicht vorher schon wusste, was er sagt. Also das ist, glaube ich, was man erwarten kann von einem Berufspolitiker, würde ich sagen.
Inhaltlich auf jeden Fall. Aber was die politische Tragweite und was auch die Leute angeht, die er damit einlädt, was ich ja eigentlich noch als ich meine, jeder kann mal ein blödes Wort verwenden, jeder kann sich mal vergreifen im Ton, man kann sich danach entschuldigen, das geht alles. Aber was er mit sowas, was das für einen Rattenschwanz von Ereignissen nach sich ziehen kann, die Presse hat völlig zu Recht darüber natürlich ganz breit berichtet. Das war ein Skandal. Und das hat ja wieder Auswirkungen. Es gibt wieder Signale an einige, die in der Partei sind, die sich damit nicht identifizieren können. Die treten aus. Andere, die genau sowas gerne hören wollen, die treten ein. Und das war, glaube ich, schon der erste Moment, wo sich diese Radikalisierungsbewegung in Bewegung gesetzt hat. Ich glaube aber nicht, dass Bernd Lucke das wirklich wollte, weil dass ihm das entgleitet, das hätte er, wenn er das zu Ende gedacht hätte, das hätte er wissen müssen. Und dass ihm das auch seinen Posten kosten wird.
Haben Sie ihn eigentlich mal kennengelernt? Näher?
Bernd Lucke tatsächlich nicht, ne. Ich bin wegen ihm rein, aber mit ihm hatte ich jetzt nicht so viel Kontakt. Einmal, glaube ich, haben wir gesprochen, ganz kurz, aber das war...
Okay, also kein näherer Kontakt irgendwie, ja. Glauben Sie eigentlich nicht, dass die ja auch schon auch nationale Rhetorik und der Plan, Sozialleistungen zurückzufahren, verantwortlich dafür war, dass so eine aggressiv unsolidarische Stimmung in der Partei aufkam?
Also ich glaube, dass auch das nicht so, oder ursprünglich war es anders, habe ich den Eindruck gehabt. Als wir am Anfang über die Euro-Krise gesprochen haben in der AfD, erinnere ich mich noch, dass ganz viele Mitglieder auch verletzt gewesen sind, dadurch, dass in den Medien zum Beispiel stand, dass es einen egoistischen Aspekt gehabt hätte. Weil viele auch gesagt haben, es geht uns ja gerade auch um die Südländer und die vor Massenarbeitslosigkeit zu beschützen und die eben vor solchen Entwicklungen, die sie jetzt da kommen sehen, zu bewahren und dass man sich durchaus als Europäer verstanden hat, das nur nicht so stark an dieser Währung festgemacht hat. Das war am Anfang noch. Es gab natürlich auch immer ein paar, die gesagt haben, ja, die fressen uns die Steuergelder weg, da die Griechen. Solche Leute hat man am Stammtisch immer, das waren damals aber wirklich noch vereinzelte Leute, da habe ich noch gedacht, okay, die haben sich in der Partei geirrt, das verfängt.
Das ist jetzt der Eindruck von innerhalb der Partei, den Sie gerade
schildern. Genau, richtig. Also das, genau, da war ich ja schon drin, ich bin ja wirklich relativ am Anfang rein. Und am Anfang war das wirklich nicht unsolidarisch, habe ich nicht so empfunden, das hätte mich auch, glaube ich, abgestoßen. Und die diese nationalistischen Töne, gut, man hatte das immer mal, aber in der Minderheit. Und das waren auch meistens Leute, die niemand so richtig ernst genommen hat. Und das hat sich dann halt ganz stark gewandelt. Und was das Wirtschaftliche angeht, da muss ich eher sagen, das ist ja eher unpopulär. Also Sozialleistungen in Deutschland runterschrauben wollen, das ist wirklich...
Naja, das hilft ja jetzt, also es ist ja auch nicht so, als würde das der AfD das Programm jetzt momentan schaden, was die zum Teil fahren. Also muss man ja auch sagen. Ist
das
ja auch nicht
stimmt,
so, als wäre jetzt...
Das stimmt.
Ja,
also, aber das, die Sache ist halt auch die, dass zwischendurch, also man muss da irgendwie so beim Sozialprogramm der AfD sagen, dass da nichts zusammenpasst. Die hat halt einen liberalen Flügel und die hat einen wirklich sozialistischen Flügel und man könnte sagen, die haben das ausgewürfelt, was bei welchem Programmpunkt kommt, das ist
da
völlig
das
Durcheinander.
Drauf, ja, genau. Also das ist nur so, ich meine, was da sozusagen psychologisch abläuft oder was tatsächlich über so eine politische Reflexion abläuft, wenn der Wähler oder die Wählerin an die Urne tritt, dann wird es halt sowieso ein bisschen schwierig. Ich will aber nochmal ab den Punkt, Sie sind relativ schnell dann in diese Partei eingetreten. Also und okay, können Sie mal erklären, wie hat das stattgefunden? Es war ja noch eine junge Partei, das war ja noch nicht so ein, Sie beschreiben das auch ein bisschen im Buch, dass das so ein bisschen chaotischer war, als Sie sich das vorher vorgestellt hatten.
Das war noch ein totales Improvisorium. Also das waren auch nicht viele. Also, man hatte da wirklich den am Anfang diesen Eindruck, man kann da noch total mitgestalten, weil irgendwie ist alles gerade erst am Entstehen. Ich habe dann relativ schnell den Herrn Wolitzer kennengelernt, das ist ja dann später der Generalsekretär geworden. Und man konnte derartig viel Einfluss auch auf das Programm nehmen. Also wir haben teilweise wirklich das Programm am Stammtisch entwickelt. Und das hat am Anfang eine ganz große Faszination für mich ausgemacht, dass ich sagen kann, wo hast du denn das, dass du irgendwo hingehst und dann kannst du bei einer politischen Partei, die wirklich auch Aussichten hat, irgendwann mal in ein Parlament zu kommen, da kannst du inhaltlich einfach deine Ansichten, deine Aspekte mit reinbringen. Das war für mich eine unheimlich faszinierend und man hat ja auch Anerkennung irgendwo dafür bekommen. Also die Leute waren auch dankbar, dass man mitgeholfen hat, weil es eben so wenige waren, war jeder Einzelne irgendwie wichtig und das hat man auch vermittelt. Und von daher war die Anfangszeit in der AfD wirklich schön. Und deswegen es hat mich auch relativ schnell gepackt, deswegen bin ich dann auch relativ schnell Mitglied geworden.
Was hat denn Ihre Familie dazu gesagt, dass Sie zur AfD gegangen sind?
Am Anfang ehrlich gesagt noch gar nichts, weil sie die noch nicht kannten. Dann irgendwann kam das mit Bernd Lucke und dem Bodensatz und entartet und solche Sachen. Dann musste ich mir schon die Kritik anhören. Da habe ich noch gesagt, ja, das ist, hat er sich versprochen und komm, ja, der ist kein Politiker. Konnte ich noch halbwegs abwiegeln, aber das wurde dann natürlich immer schlimmer, weil die Skandale rissen ja nicht ab und ja, meine Familie hat das dann schon mit wachsender Sorge irgendwann betrachtet.
War das für Sie am Anfang so ein bisschen Rebellion auch gegen das links orientierte Elternhaus? Oder war es dafür eigentlich noch kein Kontrast für, aus Ihrer Sicht?
Eigentlich nicht, nee. Also das habe ich gar nicht so wahrgenommen, dass gut, vielleicht so ein bisschen diese liberalen Ansichten damit, aber das irgendwie im mit nationalistischen Tönen.
Da war noch nichts Gegensätzliches zu erkennen, so richtig.
Nee, nicht Sinne. Wirklich.
Okay. Das heißt, Sie haben da relativ schnell Wirkungsmacht gespürt in der Partei. Wir müssen es ja mal ein bisschen raffen. Sie schreiben relativ viel über Frauke Petry in Ihrem Buch. Wann sind Sie ihr denn das erste Mal begegnet und in welcher Position waren Sie da schon? Können Sie mal so ein bisschen die Beziehung zwischen Ihnen beschreiben, wie die entstanden ist?
Also damals war ich noch ehrenamtliche Mitarbeiterin im Büro von Uwe Wurlitzer. Also was heißt im Büro? In seinem Immobilienbüro, wo irgendwie halt Sachen von der Partei mit zwischengelagert worden sind. Das war mehr oder weniger damals so. Und ich war dann wirklich noch gar nichts. Ein ganz einfaches Parteimitglied, gerade erst geworden. Und dann,
muss dazu sagen, Sie waren Anfang 20. Also wie alt waren Sie? Waren Sie
23.
23, genau.
Genau. Und kam sie halt vorbei und dann habe ich ja auch geschildert in dem Buch, dass es da halt Pizza gab und sie sich auf den Schreibtisch im Schneidersitz gesetzt hat und diese Pizza gegessen hat. Und ich fand es einfach so, es war schon wieder so ein Erlebnis für mich, wo ich dachte, wie bodenständig, dass irgendwie eine Parteivorsitzende sich hier einfach mal ganz leger hinsetzt und ganz bodenständig mit uns quatscht und einfach, ja, so quasi da ist. Ich fand das schön, nicht so abgehoben, nicht so, ein blödes Wort wäre versnobbt, aber so, nicht so bürgerfern, wie ich das bei den anderen Parteien erlebt hätte.
Wie Sie das vorgestellt haben, besser gesagt, ne? Also das kann man ja.
Naja, also ich glaube,
ist vielleicht schwer vorstellbar, dass Angela Merkel jetzt sich auf den Schreibtisch setzt und Pizza isst, aber es ist natürlich auch eine andere Etablierung vorhanden
das
gewesen.
Das stimmt. Ich glaube, es ist auch normal, dass man ab einem gewissen Größe in der Partei oder auch einer gewissen Berühmtheit sich ein bisschen
abgrenzen
muss.
Das ist auch später
wahrscheinlich
so nicht mehr geschehen. Aber haben Sie,
ich glaube auch, ja.
Also war das für Sie hat Frauke Petry, das schreiben Sie ja auch, hat auf Sie einen starken Eindruck gemacht. So. Ich meine, es ist ja auch, Sie sind 23. War das auch für Sie eine Identifikationsfigur? Sie haben Sie irgendwie bewundert in Ihrer Art und okay, das kann man so.
Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Sie hat sich ja auch so mehr oder weniger in der Männerdomäne Gehör verschafft und konnte sich durchsetzen. Ich glaube, es gibt auch wenig Leute, die bezweifeln würden, dass sie ziemlich intelligent ist, dass sie auch scharfsinnig ist, dass sie sehr schnell ist im Denken und Organisieren. Das hat mir alles sehr imponiert. Und ja, was ich im Buch geschrieben habe, stimmt auch ein bisschen. Ich war ein kleines bisschen verliebt in Frauke Petry. Deswegen kommt sie im Buch auch, glaube ich, ziemlich gut weg.
Ja, das ist schon so. Das ist auch, glaube ich, in vielen Rezensionen ein bisschen schwierig ankommen und hinterlässt bei mir ehrlich gesagt auch so ein bisschen so ein Misstrauen. Wie ist das weitergegangen? Ich finde es wahnsinnig schwierig, wenn ich ihr Buch lese und über sie lese, für mich so eine nachvollziehbare Entwicklung zu erkennen, ab welchem Zeitpunkt es für sie eigentlich überhaupt kritisch wurde und wie schleichend der Prozess war, ob es bestimmte Angelpunkte gab, und weshalb sie eigentlich dabei geblieben sind. Das kann man ja vielleicht mal versuchen, ein bisschen zu raffen. So. Also,
Ich glaube, ganz grob kann man das in zwei Teile einteilen. Und zwar von 2013 bis 2015 war das wirklich so ein, wenn irgendwie diese Sachen gekommen sind, wo man normalerweise hätte hellhörig werden müssen, war ich einfach noch so voll in dieser Anfangseuphorie und wollte das einfach nicht sehen. Und wollte das wirklich und habe das auch weggeschoben. Ich habe das immer, da habe ich mir ganz viele verschiedene Erklärungsmodelle zugelegt, warum das jetzt nicht so schlimm ist. Weil das, was weiß ich, da war gerade Wahlkampf im Osten, da wollte der bestimmt bloß bei den Ostwählern ein bisschen punkten und was weiß ich. Also einen Haufen Beschwichtigungsmethoden angewandt. Das erste Mal, wo ich dann so ein bisschen Angst gekriegt habe, war, als diese Erfurter Resolution rausgekommen ist. Und als ich dann gesehen habe, wie viele Leute, das auch wirklich hochrangige Leute das unterzeichnet haben, Und dass man dort.
Das war eine Richtungs, muss man sagen, so eine Richtungsentscheidung, wo einfach das Thema Migration auf einmal so auf die, auf die Agenda gebracht wurde in einer sehr bedeutenden Form.
Und das wurde dort zum ersten Mal. Und da waren auch so, ich weiß nicht, da habe ich zum ersten Mal diese komische Sprache, also so dieses Pathoshafte und dieses ein bisschen. Ja, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, aber so ein bisschen dieses Althochdeutsch, was da schon angetouched wurde. Man hat einfach gemerkt, man wird da versucht, auf einer ganz bestimmten Ebene getriggert zu werden. Und das habe ich gemerkt. Und dann habe ich halt gemerkt, wie vielen das gefällt. Und das hat mich dann schon mit Sorge erfüllt. Und dann war aber die Reaktion jetzt nicht, du musst aus der Partei austreten, sondern versuch irgendwie diese Leute fernzuhalten von den Posten, versuch die fernzuhalten von den Mehrheiten. Und dann habe ich 2 Jahre lang wirklich versucht, in der Opposition zu diesen Leuten diese Partei irgendwie zu halten, die von den Mandaten und allem fernzuhalten.
In welcher Funktion waren Sie da?
Vorsitzende von der Jugendorganisation in Sachsen. Und das war's. Zu dem Teilzeitpunkt noch.
Ja, und wir hatten das Gefühl, dass wie das in der Jugendorganisation so ankommt, so diese Richtung?
Also in Sachsen besonders gut. Das war auch immer so eine Herausforderung, weil ich wusste immer genau, wer meinen Posten bekommen wird, wenn ich gehe. Mhm. Und ich wusste von dem, dass der halt nach rechts außen überhaupt keine roten Linien kennt und auch keine will. Und dann war das für mich schon so eine sehr schwere Entscheidung, irgendwie zu sagen, du gibst jetzt alles, was du aufgebaut hast, was du damals mit ganz anderen Leuten, die schon lange ausgetreten sind teilweise oder noch austreten werden, wenn du austrittst, das gibst du in die Hände von so jemandem. Und der kann dann da mit dieser ganzen Aufmerksamkeit und mit den ganzen Möglichkeiten, die er dann hat, kann dieser Mensch dann frei agieren. Und das hat.
Das haben sie aber eigentlich höher gehängt als ihre politischen Ideale oder ihre politischen Vorstellungen.
Definitiv, eine ganze Zeit lang, ja. Mhm. Weil diese persönlichen Ideale, das schleift sich sowieso in einer Partei relativ schnell ab, das habe ich gemerkt, weil man ist im Tagesgeschäft, man ist irgendwann wie ein Labrador. Man ist in irgendwas richtig gut, das bemerken Funktionäre und irgendwann wird das immer wieder eingefordert. Und ich habe halt gemerkt, ich bin gut zum Beispiel darin, Pressemitteilungen zu schreiben, provokante Aussagen zu formulieren, die einfach catchen und die, so an dem Rande von, es ist schon noch wahr, aber man hat halt sehr viel weggelassen ringsrum sozusagen. Ne? Das ging dann immer mehr in den Bereich der Propaganda rein. Aber darin war ich halt gut und deswegen wurde das immer wieder von mir abgefragt und ich habe es einfach immer wieder geliefert. Ich habe im Buch, glaube ich, geschrieben, die AfD, ich habe mir die AfD ausgesucht und jetzt musste sie auch erfolgreich sein. Also ich habe irgendwann nur noch geguckt, die AfD muss erfolgreich sein. Und ob die AfD noch die Partei ist, die ich eigentlich wollte und ob ich dann also quasi als Mensch noch erfolgreich bin mit dieser Partei, das habe ich mich irgendwann gar nicht mehr gefragt. Und das kam erst wieder, als so wirklich krasse Sachen passiert sind, die mich aus dieser Routine vollkommen rausgekickt haben. Und das ist dann bei mir 1, 2, 3 Mal passiert. Und dann
ganz kurz, muss ich nochmal dazwischen gehen, weil das, es ist, genau, ab dem Zeitpunkt dieser, also Sie haben also an diesem Punkt, Sie haben jetzt die Erfurter Resolution genannt und ab dem Zeitpunkt haben Sie dann auch öffentlich, also Presseerklärungen oder was auch immer gemacht, wo Sie ganz klar eigentlich jetzt auf jeden Fall auch nur das Gefühl haben, das ist eigentlich gegen meine Überzeugung gewesen.
Ja.
Haben Sie konkret gemacht. Und was waren das denn so beispielhaft zu dem Zeitpunkt für Dinge?
Also zum Beispiel 2015 haben wir eine Grafik erstellt, das weiß ich noch. Da haben wir so Flüchtlingszahlen, die ersten 3 Zahlen in dieser Grafik haben gestimmt. Und dann haben wir quasi eine Prognose gemacht für das Ende des Jahres. Und die Zahl war vollkommen frei ausgedacht. Ich weiß noch, wie wir da telefoniert haben. Ich habe, glaube ich, mit meinem Stellvertreter telefoniert, welche Zahl da gut klingen würde, was wir für das Ende des Jahres nehmen. Und das ist so im Nachhinein wirklich, wo ich mir denke, sag mal, wie konntest du mit jemandem anders noch darüber reden und nicht merken, was du da gerade machst? Also das ist ja wirklich unredliche Beeinflussung. Und ich habe es in diesem Moment wirklich nicht wahrgenommen, weil der Erfolg oder diese Wählergewinnung war einfach das primäre Ziel. Und alles andere musste sich dem irgendwie ja unterordnen oder es im Alltagsgeschäft gar nicht so hochgekommen.
Ja, ich meine, Sie schreiben schon auch darüber, dass Sie sich selbst auch radikalisiert hätten. Das bedeutet aber letzten Endes, aus meiner Sicht würde das schon bedeuten, dass Sie auch gewisse Überzeugungen dann zu dem Zeitpunkt hatten, die Sie heute jetzt, wie Sie sagen, nicht mehr haben. Was waren das denn für Überzeugungen?
Ich glaube, dass das mit den Überzeugungen schwierig ist. Ich glaube, das war eher so ein Gefühl. Zum Beispiel hatte ich in meiner Straße oder also hinter meiner Straße eine relativ große Erstaufnahmeeinrichtung. Und ich habe wirklich gemerkt, wie das, während ich da gewohnt habe, je länger die AfD dieses Thema bespielt hat, umso größer wurde das Problem für mich. Und ich bin irgendwann da nicht mehr langgelaufen. Ich habe dann einen Umweg gemacht und habe angefangen, Ressentiments zu entwickeln, wo ich vorher eigentlich keine hatte. Also das kann man jetzt nicht so sehr mit einer politischen Aussage oder mit einer Forderung verknüpfen, aber das Gefühl ist anders geworden. Und das meine ich, glaube ich, mit Radikalisierung.
Was war das für ein Gefühl? War das Angst?
Ja, genau. Es war so ein bisschen, ne, du wirst bedroht und bist du hier noch sicher? Kannst du dich hier alleine als Frau Lang begeben? Wie ist das? Ja, was machst du, wenn dir jetzt jemand begegnet? Wechselst du die Straßenseite? Und das waren dann auch schon so moralische Fragen, weil ich eigentlich wirklich niemand bin, der jetzt irgendjemand an der Hautfarbe bewerten würde. Aber ich habe dann gemerkt, ja, wenn jetzt jemand kommen würde, hättest du aber Angst und dann wüsstest du nicht, was du machen willst. Also geh doch gleich außenrum so. Und dann, das habe ich schon gemerkt. Und das ist wirklich ganz anders geworden nach der AfD. Und auch, dass man überhaupt erstmal die Bereitschaft hat, ich hätte ja auch reingehen können, ich hätte ja auch mal dort tagsüber zu Besuch kommen können und das habe ich nicht gemacht. Und vielleicht auch ein Stück weit, weil man es vielleicht gar nicht wissen will, weil dann hätte ich ja alles hinterfragen müssen, dann hätte wäre ja alles,
sich auch selbst,
genau, ich mich selbst, aber auch die ganzen sozialen Kontakte, meine Freunde, es wäre alles, also mehr oder weniger hat sich irgendwann mein ganzes Leben um diese Partei gedreht. Und was dann später auch dazu gekommen ist, was oft auch unterschätzt wird, ist, dass ich irgendwann auch für die Partei gearbeitet habe. Also das heißt, mein Lebensunterhalt ist von der Partei gekommen. Was hätte ich dann gemacht, wenn ich festgestellt hätte, ja, okay, das stimmt hier alles überhaupt gar nicht und du musst hier sofort raus, weil du bist einem riesen Fehler erlegen. Also das heißt, um alles, wo man so eine Erkenntnis befürchtet, schon unterbewusst, macht man einen großen Bogen drum. Oder so war es bei mir.
Also
ich habe das
gemacht. Als so eine Art Verdrängungsmechanismus auch beschreiben.
Ein Stück weit schon. Und trotzdem ist es mir ja in Opposition zum Flügel zum Beispiel noch aufgefallen. Also ich habe schon wahrgenommen, dazu muss man auch sagen, die Kräfte des Flügels sind verglichen mit dem, was man jetzt so schon, was ja viele AfD-Gegner schon als sehr problematisch sehen, ja, also Frauke Petri, Bernd Lucke, das kann man sich nicht vorstellen. Also das ist eine andere Welt. Das ist nochmal was ganz anderes, wo die hinwollen. Und wir kannten das ja aus den internen Gruppen. Das heißt, wir wussten, wie diese Leute drauf sind, wenn keine Kamera drauf gerichtet ist.
Ja. Und ich habe an der Stelle, weil Sie jetzt von Frauke Petri erwähnen, weil das, glaube ich, allgemein, und ich habe das in den Rezensionen gesehen und auch ich empfinde das auch so, dass Frauke Petri ziemlich gut wegkommt in ihrem Buch. Natürlich so ein bisschen aus der Perspektive von damals und eigentlich habe ich das Gefühl, dass sie sich so einer Bewertung ihrer politischen Tätigkeit so ein bisschen, also sich da ein bisschen Abstand halten.
Sie
entziehen sich, ja. Und ich, da sind auch Sachen, wo sie sagen, das war jetzt eher ungeschickt. Also zum Beispiel diese Völkisch-Nummer, ja, dass sie sagte, man muss den Begriff wieder neu bewerten und so. Für mich wäre es wirklich interessant, einfach mal zu hören, wie stehen Sie denn heute zu Frau Petri und zu ihrer Arbeit, die sie gemacht hat in der AfD?
Es ist schwierig. Also auf der einen Seite, ich weiß, also das weiß ich jetzt im Nachhinein, dass dieser Kampf schon nicht mehr zu gewinnen war. Eigentlich hätte sie rausgehen müssen. Sie hätte eigentlich diesen Vorsitz gar nicht mehr annehmen dürfen. Wenn man es ein bisschen sich angeguckt hat, wie die Entwicklung war, hätte man es früher wissen können. Und dass sie auch mit dieser, dass niemand mehr diese Basis hätte einfangen können, das war auch klar. Aber ich tue mich halt schwer damit, jetzt im Nachhinein zu, also wie gesagt, immer, man muss halt immer schauen, was war die Alternative zu diesem Zeitpunkt? Und sie hat versucht, so gut wie möglich diesen Spagat zu machen zwischen die Partei wieder auf Kurs bringen, aber irgendwie die Basis mitzunehmen. Und die Basis war am Abdriften zu den Tönen vom Flügel. Das heißt, so nur mit FDP-Position oder mit diesem professoralen Ton vom Anfang hätte sie das niemals geschafft. Und sie hat versucht, diesen Spagat zu machen. Das war vielleicht als Kompromiss sogar schon falsch. Kann man durchaus vertreten, würde ich auch im Nachhinein so sehen, weil das Problem ist, es nützt einem am Ende gar nichts, wenn man Kompromisse macht, die nicht, irgendwann kommt ja sowieso der Punkt, wo man rausgehen muss, weil man diesen Kompromiss nicht mehr mittragen kann. Oder man wird zu einem knallharten Opportunisten, der einfach alles erzählt, was die Basis hören will. Das sind so, das ist so die Riege, die wir derzeit in der AfD-Führungsposition sehen. Und wenn man das nicht will, kann man eigentlich, muss man schon beim ersten Kompromiss sagen,
es ist auch überhaupt nicht zu spüren gewesen von außen, dass Frau Petry diesen Konflikt hatte, empfinde ich zumindest so. Also für mich war Frau Petry von vornherein gehörte, also ne, da gab es natürlich Flügel, Sie sagen auch mal Flügel, das ist das Wort für die extrem Rechte in der Partei. Natürlich hat man hat natürlich Unterschiede gesehen, aber von außen jemand, der sozusagen dieser Richtung der Partei entgegentritt und eben denkt, das geht so nicht, da hat sich aus solcher Sicht hat sich ja Frau Petry überhaupt nicht distanziert von sowas. Also sie hat viele Dinge von sich gegeben nach außen hin, die also auf jeden Fall in die rassistische und rechte Ecke gehen.
So. Ja, definitiv. Ja. Und ich verstehe auch diese Außensicht. Nur greift das halt dann zu kurz, wenn man die innerparteiliche Dynamik der AfD verstehen will. Und wenn man verstehen will, warum das eigentlich mit so vielen Funktionären passiert, warum driften die denn innerhalb ihrer Zeit nach rechts, die sie da verbringen? Und wenn wir uns Meuthen angucken oder Gauland, die unterscheidet in diese 4-5 Jahre, die da drin gewesen sind, das sind andere Menschen. Und oder entweder sie sind andere Menschen oder sie sind noch die gleichen Menschen, dann sind sie zu einem Grad von Verstellung fähig, der gruselig ist. Und die Frage ist, warum passiert das? Also ich glaube, dass diese Anfangspunkte, man hat es ja vorhin schon gesagt mit Bernd Lucke, dort ist ein Prozess in Gang gekommen, wie ne, der Geist, den man aus der Flasche lässt und den man nicht mehr einfangen kann. Die Basis entwickelt eine Eigendynamik, die will immer stärker, immer krasser, immer mehr Provokation. Und das diesen Tiger reitet man nicht. Den kann man nur loslassen.
Ja. Aus Ihrer Perspektive ist es natürlich so, okay, Sie haben diese Erfahrung gemacht und also es klingt jetzt so, als würden Sie Frau Petry das irgendwie bis zum gewissen Maß zugestehen, aber sie hat natürlich eine völlig andere Position in der Partei und sie war natürlich eine leitende Figur und auch viel älter als Sie und so. Und deswegen empfinde ich das als problematisch, ihr sozusagen den gleichen so ein Verständnis dafür zu entwickeln. Also das ist natürlich, also das ist jetzt meine eigene Haltung, dass ich glaube, dass Politik ab einem gewissen Punkt einfach auch Prinzipien einhalten muss. Und das
stimmt natürlich, klar. Aber man muss halt auch sehen, hätte sie das gemacht, hätte sie den Parteivorsitz sofort verloren und nicht an jemanden, der jetzt sehr viel, der im gleichen Maße moderat gewesen wäre wie sie, also für immer gesprochen für AfD-Verhältnisse. Das heißt, auch da war die Gefahr da, dass das jemand bekommt, diesen Vorsitz, der sehr, sehr viel radikaler diese Partei.
Ja, aber intern wäre die Logik ja, dass eventuell dann auch die Wählerstimmen abhanden gekommen wären. Also vielleicht hat sie, also mit dieser
Diese Überlegung gab es oft, dies war die Frage, das war die ganz entscheidende Frage. Und derzeit leider bestätigt sich das überhaupt nicht. Also die AfD wird radikaler und radikaler und das war unsere Befürchtung, dass die AfD radikaler wird und gleichzeitig immer erfolgreicher wird und das sozusagen dieses Monster, was wir mitgeschaffen haben, dann ist halt die Frage, ab welchem Zeitpunkt lässt man die Zügel los und sagt, okay, du musst dich jetzt auch
Das konnte man ja noch nicht erkennen. Also die erste Bundestagswahl, 4,9% genau, da kann man ja sagen, eigentlich, also es war ja nicht abzusehen, dass eine Radikalisierung mehr Wählererfolg bringt. Also das kann man ja nicht.
Naja, weil das, was wir gesehen hatten, das war ja zu dem Zeitpunkt, wo sie Vorsitzende geworden ist, war ja 2015. Und was wir da gesehen haben, war halt, der Osten war deutlich, gut, das kann man sagen, okay, der Osten ist auch anders von der Wählerstruktur her. Was wir gesehen haben, was auch uns immer vom Flügel vorgehalten worden ist, wir sind immer da am stärksten, wo wir die radikalsten Leute haben, wo wir die krassesten Aussagen bringen, dort kommen die Prozente rein. Also wieso gebt ihr nicht endlich nach und lasst uns freie Hand und gebt endlich die roten Linien nach rechts auf, weil es nützt uns offensichtlich gar nichts. Und das war das, womit wir innerparteilich konfrontiert waren. Und in diesem Konflikt, ich würde auch sagen, dass man, ich sage es auch im Nachhinein, dass man diesen ersten Kompromiss schon nicht machen darf. Aber wenn man in diesem Parteirat drin ist, dann kann es einem schnell passieren, dass man das vergisst und dass man es gar nicht merkt, dass man den ersten Kompromiss gemacht hat. Und dann ist der zweite gemacht und der dritte. Und ehe man sich's versieht, ist man oft, das geht ja nicht von heute auf morgen. Es ist ein schrittweiser Prozess, wo dann wirklich irgendwann mal was kommen muss, was einen rausreißt und was wirklich ungewöhnlich ist. Und dann hat man eine Chance, hinter sich zu treten und zu sagen, Moment mal, hier ist gerade um dich rum was passiert und du hast nicht aufgepasst. So, und jetzt lass uns da genauer hingucken.
Ja, was würden Sie im Nachhinein sagen, was eigentlich das Radikalste war und das Erschreckendste aus Ihrer heutigen Perspektive, was Sie mitgetragen haben, was Sie aktiv vielleicht auch getan haben, geäußert haben, bei dem, was sie mitgewirkt haben?
Ich habe, damals gab es den bei uns in Sachsen den Sören Oltersdorf. Der war ganz klarer Neonazi, ich wusste das auch. Und der war bei dem Jugendkongress der jungen Nationalen, Europakongress. Also dort haben sich die jungen Nationalen aus ganz Europa getroffen. Und er war dort und war, glaube ich, sogar dort als Ordner. Also und wurde dort fotografiert. Und von mir wurde verlangt, also das hat mir also ich habe ja dort meine aktive Gruppe, die haben gesagt, hier, es werden Forderungen kommen, den rauszuwerfen. Wir können uns doch drauf verlassen, dass du das abbügelst. Und ich habe das abgebügelt. Ich habe gesagt, nee, der bleibt drinne, der bleibt Mitglied, der wird intern verwarnt und darf aber Mitglied bleiben und muss jetzt halt versprechen, dass er, was weiß ich, die Füße stillhält. Mhm. Und das ist im Nachhinein schon ganz schön krass. Also das hätte mir 2 Jahre vorher keiner, das hätte ich nicht geglaubt, wenn mir einer gesagt hätte, dass ich einen knallharten Neonazi decke. Aber doch. Mhm.
Sie beschreiben auch, dass Sie sich ein bisschen gefühlt haben wie in einer Sekte.
Es gibt verschiedene Aspekte. Einmal wird die AfD für ganz, ganz oder wirklich für die allermeisten Mitglieder zu einem ganz bestimmenden Teil ihres Lebens. Also es ist nicht nur so, wie man geht einmal die Woche zum Stammtisch, sondern man ist in irgendeiner Art und Weise jeden Tag mit der AfD beschäftigt, ob man jetzt für die arbeitet oder nicht. Wir haben Rentner gehabt, die haben ihr ganzes Leben auf die AfD eingespielt. Die haben zu Hause Plakate bedruckt, die haben die vorbereitet für die Wahlen. Die sind rumgereist in Deutschland und sind von Wahlkampf zu Wahlkampf gereist, um die Leute zu unterstützen. Also das hat so einen ganz hohen Stellenwert eingenommen. Das hat man auch geschürt bewusst, dadurch, dass man halt so eine Stimmung entwickelt hat von, ne, also das ist jetzt ganz wichtig und es ist 5:12 und wir müssen jetzt das Land beschützen und jetzt ist es, also ne, jetzt kommt es auf jeden
Fall. Alarmismus jetzt gerade.
Alarmismus, so. Genau. Mhm. Und diese Stimmung, ist komplett real für die Mitglieder. Für die Mitglieder stimmt das. Und dadurch entwickelt sich bekommt die AfD eine ganz hohe Wichtigkeit. Dann ist dieses Wir gegen die, also man grenzt sich nach außen hin ab. Wer nicht zur AfD gehört, dem vertraut man weniger oder vielleicht sogar gar nicht. Beziehungsweise geht man sogar, wenn es sich um Medienschaffende handelt oder um Mitglieder anderer Parteien, geht man in knallharter Opposition. Jeder, der nicht für die AfD ist, ist links, rot, grün, versifftes Gutmenschentum, so nach dem Motto.
Haben Sie so auch selbst gesprochen?
Also habe ich nicht gesprochen, aber das eher aus stilistischen Gründen. Also innerlich war ich da schon so ein bisschen drauf, aber so habe ich mich natürlich nicht ausgedrückt. Mhm. Aber ich war dann zwischendurch, war ich schon ziemlich pauschal in meinen Urteilen über die AfD-Gegnerschaft. Und auch wie man mit internen Kritikern umgeht. Also das habe ich zum ersten Mal 2015 auch gemerkt, wo ich diese R&S-Strategie, was Höcke da gesagt hat, diesen lebensbejahenden Ausbreitungstyp von Afrikanern. Bin ich das das erste Mal, also noch parteiintern, aber dort öffentlich in Opposition gegangen und habe gesagt, hier, was hat er sich denn dabei gedacht? Das geht gar nicht. Und dann habe ich halt gemerkt, wie das dieser ganze Zusammenhalt, den ich vorher doch noch zu schätzen gewusst habe, ne? Dieses, wir sind wie eine Familie, wir halten alle zusammen gegen die harsche Welt da draußen, die von draußen auf uns einprasselt. Das hat sich auf einmal komplett gegen mich gewendet. Und dort habe ich gemerkt zum ersten Mal, was mit Leuten passiert, die was anderes sagen als das, was was dieser Flügel.
Das haben Sie denn dazu bekommen? Und um mir das mal konkret vorzustellen, ja, aber das bleibt, glaube ich, sehr abstrakt. Haben Sie damals allein gelebt? Also wie war denn Ihr Tagesablauf? Also sind Sie da in ein Büro gegangen und haben da Ihr Büro gehabt? Also um das mal begreiflich zu machen, wie Sie sich konkret aufgehalten haben, nur innerhalb dieser Partei.
Ja, ich habe damals mit 2 Leuten zusammen gewohnt, die beide Vorstandsmitglieder der Jungen Alternative waren. Das heißt, wir hatten eine WG. Die war 5 Minuten vom Landtag entfernt. Das heißt, ich hatte zu meinem Arbeitsplatz 5 Minuten Weg. Da ist man morgens hingegangen zur Presselage, da ist man irgendwann abends wiedergekommen und gegebenenfalls war eine abends Parteiveranstaltung, da ist man da noch hingegangen. Das heißt, es war wirklich so, von morgens an, vom Aufstehen bis zum Sonnenuntergang, oder bis man im Bett gelegen hat, war die AfD im Kopf. Und ich habe kaum noch irgendwelche anderen Hobbys gemacht. Ich habe hin und wieder mal ein Buch gelesen, was nichts mit der AfD zu tun hatte. Ansonsten hat sich, und man ist mal zu einem Familiengeburtstag gefahren, ansonsten war mein Leben bestimmt durch die AfD. Ich bin nicht mehr feiern gegangen. Ich habe keine Freunde außerhalb der AfD gehabt.
Ihre ehemaligen Freunde hatten so viele Freundschaften vorher, sind die alle?
Ein paar, und das hat sich aber sukzessive, gut, da habe ich auch noch in einer anderen Stadt dann gewohnt. Also ich bin dann ja da wieder nach Dresden gezogen.
Okay.
Und wieder zurückgezogen, andere sind weggezogen. Es hat sich einfach so ein bisschen im Sande verlaufen.
Wie es nach der Schule halt so ist auch.
Genau, ja. Genau. Mhm. Und das irgendwann gab es kaum noch was anderes.
Mhm.
Und das kann man, glaube ich, schon als, gut, das war in dem Punkt, weil ich halt auch für die AfD gearbeitet habe, war das vielleicht nochmal ein Extremfall. Aber auch bei vielen, vielen anderen habe ich das beobachtet, dass die Freizeit für die AfD draufgegangen ist.
Mhm. Können Sie in irgendeiner Form abseits was Sie ja da beschreiben, dass Sie um jeden Preis einfach nur darum kämpfen, dass die AfD weiter Erfolg hat, ne? Also so abseits jeglicher Reflexion über das, was eigentlich geschieht, so beschreiben Sie das ja so ein bisschen.
Mhm.
Also es ist ja auch schon an sich eine total radikale Einstellung, also einfach nicht diskutieren zu können letzten Endes in der Partei. Also was, das ist ja, also das widerspricht ja auch jetzt zumindest meiner Vorstellung von politischer Arbeit, dass nicht
wie
diskutiert
gesagt, das
wird.
Hat, das hat sich ja komplett gewandelt. Am Anfang war ja gerade das Schöne an der AfD, dass man das halt konnte und dass man da, also 2013 war das ein komplett offenes Klima, dort konnte fast alles gesagt werden. So, das, es ging auch nicht so sehr darum, was gesagt wurde, sondern wie man zusammen zu einer Lösung gekommen ist. Das war noch sehr konstruktiv. Das war, habe ich wirklich als angenehm empfunden. Und deswegen ist mir das im Kontrast auch so stark aufgefallen, als ich dann 2015 Höcke kritisiert habe, was dort dann, und das war, gut, das war jetzt virtuell, das war auf Facebook in einer größeren Gruppe, da waren 1400, 1300 Leute drinne. Und auf einmal habe ich das Gefühl gehabt, es kommt so ein interner Shitstorm auf mich zu und auf einmal sind Leute mit mir auf eine Art und Weise umgegangen, mit denen ich vorher immer einen guten oder normalen Kontakt hatte, wir uns bei vielen Sachen einig waren, man immer normal reden konnte und auf einmal habe ich wirklich gemerkt, es war als ob man irgendwie ja in eine Wunde reingreift und die Leute gehen hoch wie eine F6 und da habe ich schon gemerkt, das ist nicht normal, was eure Zustimmung zu Höcke angeht, das ist sehr emotional und nicht keine normale.
Das ist ja auch so ein Punkt, den Sie beschreiben, dass bei so Stammtischen oder bei so Treffen, dass diese Ansage war, man darf hier sagen, was man will. Im Nachhinein würde Sie ja sagen, dass das eigentlich eine vergiftete Nachricht war, oder würde ich jetzt so verstehen? Also, dass das eben keine Offenheit wirklich war, sondern eher eine Aufforderung, Dinge in Zweifel zu ziehen, die man eigentlich vielleicht, die man als Humanist nicht in Zweifel ziehen sollte.
Ja, es ist ja so dieses Paradoxon, dass man ja keine absolute Toleranz man kann in der Debatte keine absolute Toleranz zulassen, weil dann muss man irgendwann Intoleranz zulassen. Und das ist dieses Problem gewesen. Gut, viele Leute in der AfD hatten halt den Eindruck, diese politische Korrektheit geht ihnen zu weit. Aber was sie als Gegenmodell oder was wir als Gegenmodell angeboten haben, ja, es gibt einfach gar keine roten Linien mehr. Jeder erzählt jetzt hier mal fröhlich vor sich hin, was er will. Das hat dann wirklich zu gruseligen Situationen geführt, zu denen man auch nichts mehr sagen durfte, weil das, und da kommt der zweite Aspekt dazu, es gab diese roten Linien schon, aber nicht mehr auf der rechten Seite, sondern auf der Mittelseite. Man durfte nicht fordern, dass solche Sachen nicht gefordert werden. Also wenn jetzt zum Beispiel einer irgendwie am Stammtisch erzählt hätte, ja, warum gehen denn, oder was heißt hätte, hat, warum gehen denn die Gaskammern in Auschwitz nach innen auf, das wäre ja ein Beweis dafür, dass es nicht sein könnte. Da habe ich dann tatsächlich mal was gesagt und habe gesagt, und dann bin ich aber angegriffen worden auf dem Stammtisch. Nicht deswegen, weil die anderen das auch so gesehen hätten wie der, sondern weil ich mich erdreistet habe, dem reinzureden, dass er doch sowas nicht sagen kann. Ne? Und weil ich mich da ja damit schon quasi in irgendeiner Art und Weise dem Establishment andiene, was sowas ja auch sagt. Und das
also alles, was sozusagen gesellschaftlich entwickelt, etabliert ist, das ist sozusagen grundsätzlich erstmal falsch und
genau.
Gegner.
Genau, also man hat nicht gesagt, die politische Korrektness ist zu weit gegangen. Wir verstehen ja, dass man sie in einem gewissen Rahmen braucht, aber ne, ist das und das nicht vielleicht übertrieben? So. Sondern man hat gesagt, nee, die politische Korrektheit muss ganz weg. Und im Gegenteil, um das zu unterstreichen, sagen wir gerade Sachen auf eine Art und Weise, wie sie niemand sonst sagt, außer wir, um zu beweisen, dass wir dagegen sind. Und jeder, der uns daran hindern will, der ist Teil des Systems und damit unser Feind. Mhm. Und da ist dieses innerparteiliche Feinddenken entstanden.
Ja, also was man ja, es gibt ein Zitat, habe ich rausgeschrieben aus dem Buch, der, die schreiben da, der Mensch will Recht behalten, er will Bestätigung. Der ängstliche Mensch will hören, dass seine Sorgen berechtigt sind. Die AfD-Anhänger lebt und der AfD-Anhänger lebt unter seinesgleichen und deshalb in einer Blase der Angst. Die Partei hat nichts davon, wenn sie die Blase platzen lässt, also gaben wir ihnen, was sie haben wollten. Der ängstliche Mensch will hören, dass seine Sorgen berechtigt sind. Das würde ich jetzt gar nicht mal so unbedingt annehmen. Man könnte ja auch davon ausgehen, dass ein ängstlicher Mensch eher beruhigt werden will.
Das ist eine Theorie, aber in meiner Erfahrung, wenn jemand vor was Angst hat, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man beseitigt das, wovor er Angst hat, oder man begründet ihm rational, warum er keine Angst haben braucht. Das ist nur bis zu einem gewissen Maße möglich, weil Angst ein Gefühl ist, was auf rationale Argumente nicht reagiert. Und was er dann aber, wenn man ihm schon nicht das wegnehmen kann, wovor er Angst hat, und wenn man ihn auch nicht beruhigen kann, dann will er wenigstens wissen, dass er kein Feigling ist, dass er sich nicht grundlos fürchtet. Und dann kann man ihm dahingehend beispringen, dass man sagt, ich habe davor auch Angst, oder es ist völlig normal, dass du davor Angst hast oder sowas. Na, also er will in irgendeiner Art und Weise hören, das liegt doch jetzt nicht an mir, dass ich irgendwie mir zu Unrecht Sorgen mache, sag mir bitte, dass ich Recht habe mit meiner Sorge. So. Mhm.
Ja, das verstehe ich natürlich.
Das ist die einfachste Art, mit dieser Angst
genau,
umzugehen.
Genau, ist die simpelste Art. Ja, genau. Man könnte auf der anderen Seite natürlich ein bisschen komplexer arbeiten und sagen, okay, wir versuchen jetzt die Ängste zu beruhigen in einer anderen Form, als sie einfach nur zu bestätigen. Ja, das ist, aber weil das simpel ist, ist das intern sozusagen als Strategie ausgegeben worden. Es ist gesagt worden, ja, also wir versuchen hier Ängste zu schüren auch. Oder war es intern auch wirklich so, dass vieles davon einfach auch geglaubt wurde, ganz aufrichtig geglaubt wurde, was nach außen getragen wird?
Unterschiedlich. Das kommt immer drauf an, mit wem man redet. Also auf Funktionärsebene hat man sich über solche Strategien schon ausgetauscht. Da hat man auch gesagt, ja, also ich habe das immer zum Beispiel bei der Presselage im Landtag mitbekommen, wenn ich dann gesagt habe, ja, aber das ist doch gar nicht so und so, ganz so schlimm ist ja nun auch nicht. Dann wurde mir gesagt, der Wähler will das hören. Ne? Lass uns das machen, der Wähler sieht es doch eh schon so, dann ne, wir schlagen einfach nur in die Kerbe rein. Also darüber wird schon taktisch und strategisch gesprochen. Allerdings die Mitglieder, also die normalen Mitglieder, da ist es ganz, ganz oft so, dass sie das absolut auch selber glauben. Bis zu einem gewissen Punkt hatte ich auch so ein Unwohlsein, so ein ungutes Gefühl bei vielen Sachen, aber jetzt nicht so verstärkt, dass ich da wirklich mich, also doch im Nachhinein muss ich eigentlich schon sagen, nachdem ich aus der AfD rausgegangen bin, habe ich überhaupt erstmal gemerkt, wie tief das eigentlich war. Es wird einem in dem Moment selber nicht so bewusst, wie unterschwellig sich das schon festgesetzt hat.
Was ist denn überhaupt so der Blick von Funktionären der AfD auf die Wählerschaft? Also
ich kann es jetzt nicht mit anderen Parteien vergleichen, aber ich würde es schon als unglaublich verächtlich betrachten. Also man hat wirklich so man ist sehr selbstverständlich mit diesen Wählerstimmen umgegangen, weil die AfD ist auch eine Partei, die seit sie existiert nur Erfolg hat. Die rennt von einem Erfolg zum nächsten und es ist eine derartige Selbstverständlichkeit geworden, dass man irgendwie Erfolge einfährt, dass man das vom Wähler quasi fast schon erwartet oder dass man, also im Gegenteil, man fragt, das ist in so einer Form von Größenwahn, dass sich die in der AfD ernsthaft darüber fragen, warum so viele Leute sie noch nicht wählen. Also das ist eine Art von Selbstverständnis geworden, die schon relativ einmalig sein dürfte. Und auch was diese intellektuelle Betrachtung des Wählers angeht, so nach dem Motto, ja, komm, wir können denen doch eh alles erzählen. Oder auch wenn es um Personalwahlen geht, ja, was weiß ich, Sächsische Schweiz, Osterzgebirge, bitte, da kannst du einen blau angemalten Besenstiel in die Ecke stellen und AfD draufschreiben, das wählen die Leute doch auch. Ja, also da hat man sozusagen, da gab es so Wahlkreise, da hat man seine weniger aussichtsreichen oder wirklich Kandidaten, die in keiner anderen Partei jemals in den Landtag gekommen wären, die hat man da aufgestellt und die sind freudig gewählt worden und man musste das vorher auch und hat genauso auch über diese Wähler gesprochen. Dass man das einfach von ihnen erwartet.
Ja, also was natürlich immer wieder als Frage in einem aufpoppt und sie haben das, versuchen das immer so auf verschiedenste Art und Weise zu erklären, ist, warum sind sie denn da so lange drin geblieben? Also natürlich haben sie da, also das ist einfach trotz allem man kann natürlich Prozesse nachvollziehen. Ja, ich bin jetzt zum Beispiel hier Teil einer Firma und man hat eine Strategie und man versucht das, da kommt immer so ein kämpferisches Gen auch auf, wenn man sich einem einer Gruppe zugehörig fühlt. Das sind ja ganz archaische Geschichten sozusagen. Aber gab es irgendwie Unterhaltungen mit anderen Mitgliedern, die Sie auch nochmal ein bisschen, also die ähnlich gedacht haben, wie Sie? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so mit einem Schlag dann auf einmal so war, so jetzt ist Schluss.
Nee, überhaupt nicht. Also da, wie gesagt, man braucht schon solche Momente, die außergewöhnlich sind und die einen zum Nachdenken bringen.
Ja.
Bei mir war das zum Beispiel halt mit diesem, das erste Mal mit diesem lebensbejahenden Ausbreitungstyp, wo ich dann diese krasse Reaktion bekommen habe. Dann später der Terroranschlag am Breitscheidplatz, wo ich in den internen Gruppen gesehen habe, wie sich die Leute freuen darüber und dass sie quasi darüber jubeln, dass jetzt unsere Prozente hochgehen werden. Also unsere. In Anführungsstrichen. Und das waren so kleine Sachen, aber das waren große Sachen, und hier jedes Mal haben die wieder diesen Impuls gesetzt, dass man rausgerissen wurde aus dieser Routine und dass man das nicht immer einfach wegdrücken konnte im Kopf, ne? Dass man das auch bei aller Anstrengung nicht wegdrücken konnte, sondern dass es immer wieder präsent geworden ist. Und ich glaube, es gibt nicht diesen einen Grund, warum man drinnen bleibt, sondern es ist so ein Ursachengeflecht. Einerseits die komplette Isolation nach außen, ne? So nach dem Motto, wenn du die Partei nicht mehr hast, hast du gar nichts mehr. Ja, kein Job, keine Freunde, kein Kontakt zu irgendjemandem, keine Aufgabe, nichts. Du fällst in ein komplettes Loch. Du wohnst mit zwei Leuten zusammen, die in der AfD sind. Wie reagieren die? Gut, die waren mir inhaltlich recht nahe, die hätten es wohl verstanden, aber trotz allem, es ist so ein komplettes, und dann kommt noch dazu, alle, die dir vorher gesagt haben, dass es so ist, die haben dann recht gehabt, auch hochoffiziell, und du musst denen sagen, dass sie recht hatten, und du hattest nicht recht, das ist scheiße, auch das ist ein Grund, der allerdings dann relativ...
Das liegt ihnen wahrscheinlich sowieso nicht so, kann das sein? Also das
doch,
ist sowas,
also das ja? ist grundsätzlich schon, das okay. war auch, das hat mich auch nur ganz kurz beschäftigt, okay. weil ich irgendwann gesagt habe, das ist dann echt scheißegal, weil ganz ehrlich, du kannst so nicht weitermachen, du bist todunglücklich und das nützt dir dann auch nichts mehr, dann sagst du halt noch 100 Jahre lang, nee, die haben Unrecht gehabt, aber du weißt es ja selber, also ist jetzt dann schon egal. Yeah. Also ich glaube, wenn man auch einmal eingesehen hat, dass man, wenn man das schon einmal denkt, wirklich aktiv, ne, dann musst du denen ja sagen, dass sie recht gehabt haben, dann hat man ja schon gedacht, die haben recht gehabt. Und das dann noch vor sich selber zu bewahren, das ist dann wirklich albern. Und ich weiß nicht,
was waren das für Gefühle? Waren sie da irgendwie auch, das sind ja bedrohliche Konsequenzen, die da auf sie zukommen. Sie haben auch an irgendeinem Punkt den Satz geschrieben im Buch, mein Gesicht ist für alle Zeiten oder für alles andere verbrannt.
Das war ein Interview, was ich 2015 mal gegeben habe, der Zeit. Das war dann, das war auch noch so eine Überlegung, genau. Das war halt auch die Überlegung, nimmt dich die Gesellschaft überhaupt zurück? Wirst du jemals wieder einen Job finden? Wirst du jemals wieder Freunde finden? Wie reagieren die da drauf? Ich konnte das vorher auch überhaupt nicht abschätzen. Verzeiht dir das deine Familie? Keine Ahnung. Also es waren schon ein paar Überlegungen, mit denen man sich ein paar Wochen, Monate aufhalten kann.
Okay, und jetzt, ich glaube, im Buch schreiben Sie, dass diese Abstimmung im Bundestag über die gleichgeschlechtliche Ehe und so, dass das so zentrale Punkte waren. Was ich daran interessant fand, also dass das für Sie ein Punkt war, wo Sie auf einmal gemerkt haben, da kann ich überhaupt nicht mehr mitgehen, da kann ich auch keine Pressemeldung oder keine Positionspapier dazu schreiben, sozusagen in der Gegenstimme zu dieser Entwicklung. Ja. Was ich ganz interessant fand, Sie erwähnen an der Stelle, dass Sie bisexuell sind, das erwähnen Sie an der Stelle, und was sich dann natürlich aufdrängt, ist sowas, okay, wenn es Sie selbst betrifft, dann wird es auf einmal schwierig.
Habe ich mich auch gefragt, ob das dann vielleicht entstehen könnte, dieser Eindruck. Aber ich glaube, dass ich mit meiner Bisexualität, das ist ja als Frau immer so eine Sache, gerade in einer Männerpartei. Das Einzige, was mir hätte passieren können, wenn ich das irgendwo geäußert hätte, wäre, dass irgendeiner einen blöden Spruch macht und sagt, geil. Also da ist man wirklich nicht so betroffen wie jemand, der jetzt zum Beispiel mit einem Mann heiraten möchte innerhalb der AfD. Das ist eine ganz andere Situation. Die sind in einer ganz anderen Diskriminierungslage.
Ich glaube, Sie haben meine Frage, glaube ich, einfach falsch verstanden. Ich glaube, Sie haben sich sozusagen von dieser Thematik nicht selbst, haben Sie sich dafür nur selbst betroffen gefühlt? Das wollte ich eigentlich wissen, weil es kommt da so im Buch so ein Zusammenhang irgendwie, weil das so eine ähnliche Zeit erwähnt wird, auf derselben Seite,
glaube ich.
Genau,
ich glaube, das hat mich nur beschützt, weil ich glaube, dadurch, dass das eben die Vorstandsvorsitzenden wussten, das wussten ein paar Leute, dadurch wurde nicht nachgefragt, warum ich das nicht konnte. Und dass ich aber, also ich im Alltag bin nicht von Diskriminierung bedroht, ich habe auch keine gleichgeschlechtliche Partnerschaft oder irgendwas, es bedroht mich an keiner Stelle. Hatte jetzt auch nicht das Bedürfnis, irgendwie eine Frau zu heiraten, in der Situation war ich ganz, aber das war wirklich nicht nicht deswegen, sondern weil ich halt auch in dieser, weil ich halt auch ganz viele schwule und lesbische und transsexuelle Menschen kenne, auch es war einfach, also ich habe mich dem irgendwie verbunden gefühlt und es wäre gegen mein Urgewissen, also das war wirklich so ein thematischer Punkt, wo ich wirklich nicht mit mir verhandeln lassen kann, weil da geht es ja auch irgendwo um Liebe und um ganz starke emotionale Sachen. Und mir vorzustellen, dass ich Teil von einer Bewegung bin, die zwei Leute daran hindert zu heiraten, weil sie sich lieben, das ist für mich eine unfassbare und unerträgliche Sache.
Es scheint für sie trotzdem auch ein größerer moralischer Tabubruch zu sein, als gegen Menschen zu argumentieren, die aus Kriegsgebieten um ihr Leben
ist vielleicht nicht so, ist vielleicht kitschig, aber es ist nicht so plastisch und es ist mir auch nicht so präsent. Ich hatte damals noch nicht so viel Kontakt. Ich habe erst nach der AfD überhaupt erst persönlichen Kontakt zu Flüchtlingen aufgenommen. Und bis dahin war das alles, das waren Bilder im Fernsehen. Die was gesagt haben in einer Sprache, die ich nicht verstanden habe, das kann man gut wegdrücken. Aber irgendwie eine Liebesgeschichte von zwei Leuten, die nicht heiraten dürfen oder die nicht zueinander kommen können, das berührt einen ja emotional irgendwie. Auch wenn ich mir jetzt gerade wirklich dem Vorwurf aussetzen muss, dass ich kitschig werde. Aber das ist tatsächlich nach der AfD-Zeit einer meiner schwierigsten Erfahrungen gewesen. Es ist wieder aus diesem Zusammenhang, nämlich, dass mir ein Mann aus dem Libanon, mit dem ich mich danach angefreundet habe, nach der AfD-Zeit, der mir erzählt hat, dass er seit 11 Jahren mit seinem Mann verheiratet oder inoffiziell verheiratet ist und dass er das hier so schön findet, dass er in Deutschland auf offener Straße, dass die sich an den Händen halten können. Und da habe ich angefangen zu heulen, als er mir das erzählt hat, weil ich gedacht habe, zu dem Zeitpunkt, als der nach Deutschland gekommen ist, warst du einer von denen, die auf der anderen Seite standen. Und das habe ich echt schwer irgendwie verkraften können.
Dieser Zeitpunkt, Sie beschreiben ja den, der eigentlich grundlegend war dafür, dass ja dann der Austritt stattgefunden hat, war, dass Sie eine Wahlempfehlung ausgesprochen haben auf Facebook für die FDP, als Sie noch AfD-Mitglied waren. Also Sie beschreiben dann natürlich irgendwie, dass einerseits dann auch irgendwie so eine Riesenreaktion entstanden ist, aber auch als Befreiung. Wie lief das denn dann weiter? Sie beschreiben so mal den Moment, was dann passiert ist und wie es dann weiterging. Also haben Sie dann eine Austrittserklärung gemacht? Wie war denn die Auseinandersetzung mit all den Menschen, auch in Ihrer WG zum Beispiel? Wie ist das denn alles?
Die wussten mehr oder weniger vorher schon Bescheid. Also das nicht, dass das kommt, das war anders besprochen, aber die wussten, dass ich gehe, die wussten auch, dass ich öffentlich gehe, das war alles klar. Und diese Wahlempfehlung der FDP, es war wirklich eine spontane Sache und ich habe mir in dem Moment, da hat mich so ein Trotz überkommen, ich wollte einfach nochmal diesen ausgestreckten Mittelfinger nach hinten strecken, es war auch vielleicht auch ein bisschen kindisch, aber ich habe das als sehr provokant empfunden und deswegen auch gemacht. Eigentlich war es so geplant, dass ich ganz normal ein Interview gebe über meinen öffentlichen Austritt. Ich habe dann auch eine E-Mail geschrieben, dass ich aus Partei und Jugendorganisation austreten möchte. Mhm. Und das war dann danach sogar erst, aber das war relativ schnell gemacht.
Aber wie fing dann das neue Leben an und mit welchen Konsequenzen haben Sie noch leben müssen? Sind Sie bedroht worden? Was kam denn so an Reaktionen?
Dadurch, dass ich mein Facebook-Profil gewechselt habe, hielt es sich am Anfang noch relativ in Grenzen, weil die Leute erstmal das neue Profil finden mussten. Dann kam aber doch so eine Stoßwelle, also wo dann schon mal ein paar hundert Nachrichten kamen, die auch alles sehr unschön waren, klar, und waren auch Drohungen dabei. Und ich habe das aber alles eigentlich wie so durch einen Filter oder wie so einen Wahrnehmungsfilter, weil ich einfach so glücklich war, dass es alles vorbei ist und ich, seitdem ist es eigentlich die ganze Zeit besser geworden. Jeden Tag nach diesem Austritt ist es irgendwie besser geworden und jetzt ist es manchmal jetzt noch so, dass ich irgendwie dastehe einfach nur oder über die Straße gehe und aus dem Nichts heraus daran denke und mich freue, wie schön das ist, dass es alles vorbei ist. Also einfach nur in dieser Befreiung.
Sind Sie dann zurück, also war dann, was waren denn die, wer hat Sie denn aufgefangen sozusagen in dem Moment, wo Sie aus allem raus sind? War das die Familie? Was haben denn die Freunde reagiert, als Sie dann gesagt haben, irgendwie hatte der recht?
Ehrlich gesagt war es gar nicht so schlimm. Es war mir zu diesem Zeitpunkt aber auch schon egal. Und ich glaube, diesen Zeitpunkt, das muss man erstmal erreichen, dass einem wirklich alles egal ist, dass man es einfach nicht mehr, dass man es dass man so sehr nicht mehr aushält, dass es einem alles egal ist, dass einem der Job egal ist, die Freunde egal sind, die Familie egal ist, dass man nur noch mit sich selbst leben kann und dass es dann immer noch besser ist, als das, was man gerade hat. Wenn man diesen Punkt erreicht hat, dann ist eine ganz gute Chance da, dass man irgendwo rauskommt. Und das war bei mir so. Von daher war alles, was danach kam, waren einfach nur, das war ein schönes Gimmick, dass meine Familie super reagiert hat. Es war super, dass ein paar alte Freunde zurückgekommen sind. Das war toll, dass ich einen anderen Job damit gefunden habe. Das war alles super, aber das eigentlich Tolle war, dass ich endlich AfD-Forderungen irgendwo gehört habe und ich sage, ja, und ich muss es nicht verteidigen, Gott sei Dank, und ich muss nicht mehr mich dafür hergeben, das zu verteidigen. Das ist das Beste überhaupt.
Also das ist auch ganz interessant, weil man sie jetzt erlebt, in Interviews und so betrachtet. Ich glaube, eine Irritation entsteht auch, dass sie wirken halt sehr glücklich auf eine gewisse Art und Weise, auf einer oberflächlichen Ebene, wie man so den Einblick hat, aber halt sehr.
Nee, es ist so.
Naja, genau. Aber gleichzeitig provoziert das auch, ja. Weil man das eigentlich unfassbar finden kann, erstmal so in der ersten Reaktion natürlich, wenn man impulsiv sowieso erstmal unfassbar, dass jemand sowas alles vertreten kann. Sie beschreiben auch in ihrem Buch, was sie so an Äußerungen noch so gemacht haben und so weiter, haben wir eben schon angesprochen. Also, dass man das einfach irgendwie impulsiv erstmal nicht entschuldigen kann und will. Und dann gibt's aber natürlich, dann ist interessanterweise, dass man sich dann mit jemandem, der das erzählt, was sie jetzt erzählen, nochmal kritischer auseinandersetzt als mit den Leuten, die im Betrieb noch drin sind, also den AfD-Leuten, weil man sozusagen die als gegeben hinnimmt. Und inwiefern ist das denn auch für Sie so, dass Sie jetzt irgendwie die Sorge haben, an verschiedenen Stellen auch Feindbild zu sein? Also jetzt auf Seiten der AfD und auch bei Gegnern der AfD, weil sie ihnen Misstrauen entgegenbringen. Ist das schwierig? Passiert Ihnen das auch so?
Also das passiert mir natürlich. Es kommt ich kriege auch von vielen Linken oder von irgendwelchen anderen, die gegen die AfD gerichtet sind, kriege ich auch diese Vorwürfe. Ich nehme das bis zu einem, also wenn es wirklich sich um Misstrauen handelt, dass die Leute mir es nicht so ganz abnehmen, dann setze ich mich tatsächlich inhaltlich dann tiefer mit denen auseinander, versuche es auch zu erklären, versuche es auch irgendwie aus meiner Sicht zu beschreiben, wie das passieren konnte. Ich nehme auch tatsächlich diese Feindschaft von den AfD-Gegnern hin, ohne das irgendwie persönlich zu nehmen und ohne, dass es mich auch kränkt, weil ich damit erstens gerechnet habe und das war mir auch klar. Und das ist auch, das ist was ich auch überhaupt nicht, ich kann gar nicht in Gegnerschaft zu diesen Leuten gehen, weil ich das verstehe. Verstehe ich vollkommen. Und
weil sie die letzten Endes nicht ernst nehmen mehr? Oder weil, also
doch, doch, ich, weil ich es einfach verstehe, weil ich das aus denen ihrer Sicht absolut nachvollziehen kann. Weil ich das absolut nachempfinden kann, dass sie sauer sind oder dass sie das nicht einordnen können. Und ich glaube, ich könnte das auch nicht, wenn ich nicht dabei gewesen wäre. Also ich glaube, wenn mir das nicht alles passiert wäre, wenn ich nicht wirklich in diesen Situationen dabei gewesen wäre und bei diesem Prozess mitempfunden hätte, ich könnte vielleicht so jemanden auch nicht verstehen, weil ich wüsste gar nicht, ob ich das könnte. Und von daher.
Sie haben Verständnis sozusagen für Menschen, die absolut in dem Prozess drin sind. Ja. Aber für wen haben Sie denn kein Verständnis mehr in der AfD heute?
Ich habe für niemanden in der AfD noch Verständnis, weil ich ganz ehrlich sage, also ich sage auf der einen Seite, ich habe das da rausgeschafft. Also jeder andere, der vernünftige Positionen hat, kann es also auch rausschaffen. Zweitens, und ich habe wirklich ja alles zu verlieren gehabt. Es gibt Leute da drin, die haben ganz normale Jobs, die haben eine Familie, die ist teilweise gar nicht in der AfD. Also die haben ja das alles gar nicht. Da muss ich dann schon annehmen, dass diese Leute voll inhaltlich damit übereinstimmen. Und dann muss ich auch sagen, es sind mittlerweile, also selbst seit ich ausgetreten sind ja noch Sachen passiert, wo ich jetzt als Außenstehender sage, wie könnt ihr? Also so beispielsweise jetzt Gaulands Rede auf dem letzten Parteitag oder die Sache in Chemnitz, also wo ich mich so frage, wer jetzt noch in der AfD ist. Weiß nicht, ob das auch vielleicht so ein bisschen typisch ist, dass man dann immer sagt, ja, also wer jetzt noch drin ist, jetzt wäre es mir auch klar gewesen.
Jetzt wäre es mir vollkommen
klar gewesen. Jetzt wäre es mir auch klar gewesen. Ist vielleicht auch ein bisschen so, aber ich habe mich einfach jetzt entschieden, dass jeder, der jetzt noch in der AfD ist und jetzt nicht irgendwann aussteigt, dass ich mit Leuten damit nichts mehr zu tun haben will und dass ich auch nicht mit solchen Leuten rede.
Was sind denn heute in Bezug auf die AfD Ihre politischen Ziele? Was sehen Sie sich jetzt in einem Kampf mit der Partei?
Was heißt, also der Partei, ja, also ich würde gerne, dass die Partei verschwindet, weil dieses ganze Konstrukt dieser Partei ermöglicht eine Dauerbeschallung von Wählern und von potenziellen Wählern, die einfach schädlich ist. Und das muss, also die, ich glaube, oder meine, was ich mir wünschen würde, wäre, dass die AfD erstmal vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Dann wird sie sich entweder sogar selbst auflösen oder also implodieren, oder sie wird, oder sie sollte in ein Verbotsverfahren auch überführt werden. Also spätestens seit dem letzten Parteitag, wie gesagt, mit Gauland, bin ich auch der Meinung, gibt es das absolut her. Mhm. Und
also würden Sie wirklich schon so, also ich meine, wir haben ja bei der NPD über ein Verbot gesprochen, würden Sie die sehr deutlich auch schon in diese, also in die gleiche Kategorie
ordnen? Also Gauland hat als Vorsitzender die Systemfeindschaft erklärt und die Basis hat gejubelt. Also das ist, dass diesen Gefallen tut einem ja nicht jede verfassungsfeindliche Organisation. Und ich glaube, spätestens da, ich frage mich ehrlich gesagt selber auch so ein bisschen, wo ist denn der Verfassungsschutz? Ich hab mich jetzt so ein bisschen innerlich auch noch auf ihn verlassen und ich hoffe, dass das noch passiert, weil, wie gesagt, die Partei oder auch die Menschen, die in dieser Beschallungsblase sind, die brauchen eine Pause. Die brauchen einfach mal ein paar Wochen, Monate, wo sie nicht von Leuten, die dafür bezahlt werden, den ganzen Tag mit solchen Grafiken und solchen Messages zugespammt werden, damit der Kopf mal zur Ruhe kommt und damit diese Blase platzen kann.
Genau, auf den sozialen Netzwerken, das haben Sie ja auch beschrieben, das ist ja so ein Klassiker, dieses Wort Filterblase, also wo man sagt, okay, man ist jetzt mit den Leuten auf Facebook befreundet und kriegt deswegen die ganze Zeit nur dieses Zeug und ist überhaupt nicht mehr in der anderen Realität. Ja. Haben Sie ja auch beschrieben, wie Sie jetzt aus dieser Realität auf einmal rausgekommen sind, und ich glaube, Sie haben das geschrieben als wie freundlich und hell oder Deutschland sozusagen so eigentlich ist, was sie gar nicht mehr so wahrgenommen haben. Was ganz interessant ist, weil die Gegenwahrnehmung ist ja, dass für mich oder für die Leute, die nicht in diesem Ding drin waren, Deutschland so dunkel ist wie schon lange nicht mehr. Weil
das
habe ich so bei diesem Satz, das ist glaube ich eines der letzten Sätze in Ihrem Buch, wo Sie so beschreiben, wie glücklich Sie sind daraus, und wir sitzen da und denken so, ja nee, also ihr sozusagen habt was angerichtet, was bei uns genau das Gegenteil empfindungsmäßig zumindest stattfindet. Sie haben ja schon gesagt, dass Sie Leute erreichen wollen, die vielleicht sich ähnlich fühlen in der AfD und vielleicht dadurch irgendwie ermutigt werden oder so, das selben Schritt zu machen. Haben Sie auch das Bedürfnis, sich in irgendeiner Weise, fühlen Sie sich irgendwie schuldig? Haben Sie das Gefühl, Sie müssten sich irgendwie entschuldigen? Oder haben Sie das Gefühl, Sie tragen eine Schuld, die Sie abtragen müssen?
Na, im Sinne von Wiedergutmachung schon, ja. Also im Sinne von, also dass ich irgendwie versuche, wie kann ich aus dem, was jetzt passiert ist, was ich ja nicht mehr ändern kann, aber wie kann ich jetzt noch irgendwie versuchen, was Gutes daraus zu machen? Und was ich halt sehe, was die Leute interessiert, ist, wie können wir andere Leute rausholen, wie können wir Leute zurückgewinnen, also ne, Angehörige oder Freunde. Und da beschäftige ich mich jetzt gerade verstärkt mit. Also jetzt möchte auch noch ein zweites Buch machen mit einem Sektenbeauftragten der evangelischen Kirche, der mich dabei unterstützen wird, dass wir werden uns halt, werden Ratgeber machen, wie kann man an solche Leute rantreten, wie kann man die emotionale Bindung wieder stärken und wann ist es auch gegebenenfalls nötig zu sagen, man überlässt die Leute sich selbst und hört auf, sich dann noch selber verrückt zu machen oder zu schädigen. Das ist so, glaube ich, das, wo ich vielleicht noch helfen kann, weil das ja Leuten mit mir eigentlich gelungen ist, muss man ja sagen. Es ist ja nicht nur mir gelungen, ich habe aus der Partei rausgedrängt, aber die Leute haben mich auch zurückgeholt und haben mich auch rausgezogen und waren halt da. Und das ist halt bei manchen Leuten vielleicht nicht so. Und das kann halt einen Unterschied machen. Mhm. Ja.
Sind Leute, die noch in der AfD, also Menschen, die in der AfD sind, auf Sie zugekommen, die jetzt auch noch da sind und gesagt haben, finde ich toll oder finde ich gut, was du sagst, dass du es offenlegst, ich traue es mich nicht oder ich hab's vor?
Also die meisten waren selber Aussteiger, die das gesagt haben, die das gut fanden, aber es gab auch einige, die noch in der AfD sind und die teilweise, also das sind alles Leute, die finanziell gebunden sind an die AfD, die nicht wissen danach, wie es ihnen finanziell gehen würde. Und die sagen aber auch, es ist gut, dass du es gemacht hast und das sollen die Leute wenigstens wissen. Mhm. Ja. Mhm. Und ich habe auch schon, also am meisten freue ich mich natürlich, wenn ich Nachrichten kriege, so von wegen, ich habe die AfD auch mal gewählt und ja, aber mittlerweile mache ich das auch nicht mehr und darüber freue ich mich dann immer total. Mit den Leuten schreibe ich dann auch immer ein bisschen länger.
Sie waren ja in der Zeit auch voller Vorurteile gegenüber verschiedenen Gruppen der Gesellschaft unterschiedlichster Form. Haben Sie das Gefühl, dass die einfach so zerplatzt sind? Sind die irgendwie noch da? Regt sich manchmal was und sie müssen sich irgendwie an was erinnern?
Ja, es ist wie so ein Echo, ist es manchmal schon, aber ich glaube, durch das Buch, das hat auch da geholfen, ne? Also ich habe auch beim Schreiben gemerkt, dass ich manchmal ein Kapitel nochmal gelesen habe und gesagt habe, nee, da waren wir doch schon mal weiter. Nee, Moment, das müssen wir nochmal schreiben, so. Und dann ich konnte mir selber wirklich dabei zugucken, wenn es ist wirklich eine Form von Gehirnwäsche. Und wenn das nachlässt, dann kann es wirklich innerhalb von Wochen, macht man Entwicklungen durch, die man vorher in Monaten und Jahren erstmal dahin vollzogen hat. Und danach geht es wirklich dann sehr, sehr schnell, dass man wieder normale Zeitungen liest oder ich habe zwischendurch ja auch keine normalen Zeitungen mehr gelesen oder höchstens dann sehr, sehr selektiv und meistens, da hatte jemand schon irgendwie oben drüber geschrieben, worum es da eigentlich ging, den entsprechenden Artikel angekreuzt und so und die Zeile markiert. So entsteht ja kein ausgewogenes Bild. Ne?
Ja, okay. Und was haben Sie in der Zeit in der AfD gelernt, wovon Sie jetzt noch profitieren?
Zum einen, was ich ganz oft feststelle, ist, also was mich auch mit heimlicher Freude oder mit kaum verhohlener Freude erfüllt, wenn ich irgendwie weiß, wie eine Taktik funktioniert und eine AfD-Taktik gegen die AfD anwenden kann und ich sagen kann, das habt ihr mir beigebracht und jetzt fresst Schnecken sozusagen. Das ist, es ist ein bisschen kindisch, aber ich freue mich da trotzdem.
Was ich jetzt auch meinte zum Beispiel, gibt es Verhaltensweisen, Argumentationsstrategien, die Sie währenddessen gelernt haben und sich antrainiert haben, dass ich empfinde, oder es hört sich manchmal so ein bisschen an wie auch so ein Training, ja, also die ganze Zeit unter so einem bestimmten, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten, selbstbewusst zu sein, in Hauptsätzen zu sprechen, Punkt,
kurze Sätze zum Beispiel zu machen,
Sie Interviews geben, so, ne, das haben sie natürlich während der Zeit auch gemacht, also was hat das alles so mit ihnen gemacht, so?
Ja, ich glaube, also dieses Kommunikative, dazu bin ich ein bisschen veranlagt, ich glaube, dass, das war in der AfD mehr oder weniger ein Selbstläufer, klar, Selbstbewusstsein vor großen Mengen zu reden oder, auch mit einem Journalisten zu reden, das hilft natürlich. Mhm. Aber ich glaube, dass die wichtigste Fähigkeit ist eigentlich absolute Selbstkontrolle. Also sich niemals aus der Fassung bringen lassen. Und ich habe in der AfD ja wirklich gerade in diesem internen Lagerkampf gar nicht so sehr mit der Außenwelt oder mit den Wählern von anderen Parteien oder mit irgendwie den Gegnern der AfD, da findet der eigentlich zermürbende Kampf gar nicht so sehr statt, sondern mit dem innerparteilichen Gegner, der und gerade auch in der Jugendorganisation überhaupt keine Hemmungen kennt. Was über mich erzählt worden ist, es wurde gesagt, ich hätte mehrere Abtreibungen gehabt, ich wäre in Psychotherapie, ich wäre vorbestraft.
Das ist doch gar nicht so schlimm, ist ehrlich gesagt. Aber
Nein, aber das ist natürlich, wenn das nicht stimmt und das wird über einen erzählt, ist es natürlich was man richtig stellen will im ersten, wo man erstmal emotional wird. Aber oder dass ich auch vorbestraft gewesen wäre wegen Körperverletzungen zum Beispiel. Solche Sachen werden erzählt und dann trotzdem sich niemals was anmerken zu lassen, immer ruhig zu bleiben, immer die Kontrolle zu behalten und durchzuatmen. Und ich habe eine große Selbstbeherrschung, glaube ich, gelernt, aber auch so eine Art von innerer Gelassenheit, so ein kleines Kügelchen, wo keiner rankommt.
Finden Sie das ausschließlich gut?
Ich glaube schon, dass es hilft, weil ich habe festgestellt, wenn ich jetzt mit AfDlern rede oder mit Leuten, die AfD wählen und ich gehe mit denen in den Diskurs, dann verpufft vieles von dem, was sie an Provokationen oder an Aggressionen, wenn man das einfach an sich vorbeischwimmen lässt und überhaupt nicht darauf reagiert, komplett auf der Sachebene bleibt und die Leute im Gegenzug sogar mit Respekt behandelt und weiterhin mit Respekt behandelt, obwohl sie einen beleidigen, dann passiert automatisch was und die Leute können sich nicht dagegen wehren, die werden weicher und fangen an, irgendwann gehen sie auf die Sachebene mit einem und dann kann sich auch ein Diskurs entspinnen. Das ist eine Fähigkeit, die ich in der AfD gelernt habe und die mit der ich jetzt Leute da zurückholen kann und das finde ich ganz schön.
Und die Sie vielleicht wahrscheinlich auch Journalisten empfehlen würden. Es gab ja das Interview mit Gauland, wo versucht
Wunderbar.
Wurde. Das fanden Sie vorbildlich?
Ist große journalistische Arbeit gewesen. Mhm. Wunderbar. Mhm. Ja, genau.
Also eben nicht reflexhaft zu reagieren.
Überhaupt nicht. Diese roten Linien, die AfD spielt damit, die weiß genau, das sind Triggerpunkte und dann absolut entspannt zu bleiben und so zu reden, als hätte der das gerade ganz normal und rein sachlich gesagt.
Ich weiß das auch mittlerweile, sollte das auch mit dir jeder verstanden haben. Also ich meine, es ist auch ein bisschen erkennbar, ja. Das Einzige, was
ich macht einen ja trotzdem wütend.
Ja, natürlich.
Macht einen trotzdem wütend. Absolut, und gerade, dass man weiß, dass die das so eiskalt kalkuliert machen, das macht einen ja wütend. Und dann aber zu sagen, es ist trotzdem richtig, es sich jetzt nicht anmerken zu lassen. Du kannst heute Abend deinen Boxsack malträtieren, aber du wirst jetzt nicht laut werden.
Ja. Was ich noch eine ganz interessante Aspekt fand, dass sie so, also es geht ja so die Meinung, dass die AfD ganz bewusst über Linien drüber schreitet, um dann wieder zurückzurudern und dann so zu tun, als hätte sie das gar nicht gemacht. Und sozusagen das Sagbare zu erweitern. Ich glaube, es ist ein bisschen, also bei Ihnen habe ich eine bisschen andere Interpretation gelesen, und zwar insofern, als es eben diese unterschiedlichen Flügel gibt und dass das eher auch ein Zeichen von einer inneren Zerstrittenheit ist, die vielleicht mittlerweile auch nicht mehr so stark ist, wie Sie auch beschreiben, aber dass das zumindest eine Zeit lang eher ein Teil davon war, dass man gesehen hat, okay, es gibt einfach unterschiedliche Strömungen, die miteinander ringen. Ja. Würden Sie das eher so
beschreiben? Am Anfang definitiv, das aber tatsächlich lässt es nach. Und jetzt bei Höcke sieht man auch gerade, da ist diese Rede, die er in Dresden gehalten hat, in dem Ballhaus Watzke, wo er dieses Denkmal der Schande anspricht, da hat einen Tag später eine ausformulierte Erklärung, wie das eigentlich gemeint war, vorgelegen. Also da hat man ganz genau gemerkt, da hat Kubitschek und der sich vorher dahingesetzt.
Kompletter Plan,
durchorchestriert. Was sagt man einen Tag später und was sagt man den Mitgliedern, was sagt man nach außen und so weiter und so fort. Das ist komplett durchorchestriert. Das ist aber wirklich eine Spezialform, die Höcke und der Flügel betreibt. Das macht innerhalb der Partei zumindest niemand so professionell wie er und auch so durchdacht wie er. Der spielt damit wirklich eiskalt rum.
Okay, was ist denn eigentlich so, jetzt haben Sie auch ein bisschen beschrieben, im Netz kann man es auch so sehen, wie Sie sich so ein bisschen engagieren, auch gegen Rassismus oder eben auch in Berührung kommen mit geflüchteten Menschen und so weiter, also sich dem sehr bewusst auch aussetzen. Haben Sie, was machen Sie denn heute? Sonst so?
Ich bin Redakteurin bei einem Gesundheitsportal, bei einem Online-Portal für Gesundheitsfragen, also hat mit Politik jetzt erstmal nichts zu tun. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht so was, Politik angeht, noch ein bisschen in kommentierender Form hin und wieder mal tätig zu sein, aber jetzt wirklich in die Parteipolitik rein, das genieße ich erstmal sehr, dass ich da nicht mehr hören muss und nicht mehr mir überlegen muss, was die Basis jetzt wohl zu meinen Ansichten sagt, sondern ich das selbst rausfinden darf, wofür ich so stehe.
Ich glaube, ich frage das eigentlich auch deswegen unter anderem, weil es mir so ging und weil es eben auch Rezensenten von dem Buch so ging, dass sie eben mit Frau Petri relativ wohlwollend umgehen. Besteht die Chance, dass sie mit Frau Petri nochmal zusammenarbeiten in irgendeiner Form?
Nein. Uns beide verbindet politisch wirklich nichts mehr. Also das ist das war nicht immer ganz klar. Als sie ausgetreten ist, ich wusste ja, dass sie geht. Ich wusste auch, dass sie was Neues gründen wird. Und es war vor meinem Ausstieg tatsächlich nochmal eine Frage. Und dann aber innerhalb von Wochen.
Waren Sie da im Gespräch mit ihr auch darüber?
Nee, das war meine private Überlegung. Und ich habe aber festgestellt, dass wir wirklich nicht so viel gemeinsam haben. Also auch dieser ganze christliche Aspekt, dieser ganze konservative Aspekt, den habe ich überhaupt nicht mehr empfunden, den habe ich gar nicht mehr gefühlt.
Ist da gewissermaßen auch ein Vorbild für Sie gefallen mit Frau Petri in der Zeit, würden Sie das
sagen? Ich glaube, also ich habe mich emotional gelöst. Ich habe zu ihr tatsächlich jetzt ich stehe ihr wirklich neutral gegenüber. Es ist eine Person, ich tue mich schwer damit, ein Urteil zu treffen, weil dafür habe ich sie, glaube ich, zu lange begleitet. Das wäre auch irgendwo das wäre, glaube ich, unredlich, glaube ich. Und ich weiß halt, ich weiß ja auch um ihre Umstände und alles, also was sie sich einfach aufgebürdet hat, alleine schon vom ganzen Arbeitspensum, was das war. Das würde ich jetzt nicht, das würde ich aber auch mit niemandem anderes machen, der diese Situation gehabt hat. Also so gesehen politisch stehe ich. Ich glaube nicht an ihren Erfolg. Ich glaube auch nicht, dass der LKR von Bernd Lucke Erfolg haben wird.
Und Sie sehen sich auch nicht in der Nähe von diesen Positionen mehr?
Nee, inhaltlich bin ich mehr oder weniger wieder da, wo ich vor der AfD mal gewesen bin, nämlich bei der FDP ungefähr, also ne, grob. Also auch da würde ich nicht Mitglied werden wollen. Da wurde ich schon ganz ängstlich angefragt, als ich das damals gemacht habe mit diesem Wahlaufruf der FDP, haben mich Leute von der FDP ganz ängstlich gefragt, ob ich jetzt zu denen komme. Ich dachte, nein, ganz sorry, so war es nicht gemeint.
Hast du schon Angst gehabt, dass jemand, dass es ein Überläufer von der
R? Ja, genau. Und es war, das Problem war, dass die haben eher, glaube ich, diese innerparteiliche Diskussion darum befürchtet, ne? Da gab es auch Leute, die das gut gefunden hätten, aber natürlich auch Leute, die da ganz dagegen gewesen wären. Und da habe ich gesagt, hey, das tue ich euch jetzt 10 Tage vor der Bundestagswahl nicht an, diesen Streit. Und wahrscheinlich auch in den nächsten 2-3 Jahren nicht.
Also einfach, Sie haben in absehberer Zeit keinen Plan, oder Sie haben überhaupt keinen Plan, irgendwie in die Parteipolitik nochmal irgendwie zurückzugehen.
Außer ich habe eine Ausnahme habe ich gemacht, wenn Gregor Gysi mir ein Praktikum anbieten würde. Ich würde unglaublich gerne mal bei Gregor Gysi, weil ich den einfach für den besten Politiker Deutschlands halte. Der ist rhetorisch so unfassbar gut, dass ich dem unglaublich gerne mal über die Schulter gucken würde. Also das wäre der Einzige, für den ich eine Ausnahme machen würde.
Naja, vielleicht hört er das ja. Dann kann er sich ja dazu in Position setzen. letzte Frage. Wenn Sie heute auf Ihre ganzen gemachten Erfahrungen zurückblicken, welche Argumente würden Sie sich selbst gegenüberbringen zum Beginn, als Sie da reingegangen sind in die AfD, um Ihnen selbst zu erklären, dass das vielleicht nicht so der schlauste Weg ist?
Interessanterweise, glaube ich, könnte ich nicht, also ohne die Entwicklung vorher zu beschreiben, könnte ich mir nicht sagen, was mich in dem Moment davon abgehalten hätte. Wenn ich jetzt mich als fremde Person vorstelle, glaube ich, ohne die Entwicklung vorwegzunehmen, könnte ich nichts bringen. Das ist rein auf der argumentativen Ebene, das ist nicht möglich, glaube ich.
Aber auch, weil Sie sozusagen da reingegangen sind, als Sie selbst und jetzt der Blick darauf so ist, dass die Partei damals noch nicht in dem Zustand war wie heute.
Ganz genau,
das ist der Grund dafür.
Weil ich mir das damals, glaube ich, auch so nicht hätte. Also hätte mir das jemand, glaube ich, erzählt, über was für eine Partei wir in 5 Jahren reden werden. Ich habe ihm gesagt, ist klar. Also das glaubst du doch selber jetzt nicht gerade, was du sagst. Also das ist, glaube ich, wäre schwer vorstellbar gewesen damals für mich.
Wir sprachen ja von dieser antrainierten Fähigkeit, sich impulsive Reaktionen nicht anmerken zu lassen. Ich spüre das auch, wenn ich jetzt mit Ihnen rede. Und die Lockerheit, mit der Sie das alles so erzählen, macht mich tatsächlich auch ein bisschen misstrauisch. Ich glaube, es geht auch anderen Menschen so, wenn sie jetzt so medial wahrnehmen. Können Sie das verstehen?
Ja, also ich glaube, das Pokerface ist gut gegenüber AfDlern, ist vielleicht nicht so gut im Umgang mit allen anderen, weil die vielleicht manchmal das Gefühl haben, dass man vielleicht auch ein Stück weit zu abgeklärt ist. Weil ich glaube, dadurch, dass ich diesen ganzen Prozess nicht einmal durchdacht habe, sondern wirklich bestimmt hunderte Male, hat sich bei mir so eine innere Distanz dazu auch entwickelt. Also man guckt über sich selber, man redet über sich selber wie über einen anderen Menschen, weil man es auch so irgendwie, also so fühle ich es auch. Ich über diese Person, die ich dort zwischendurch gewesen bin, kann ich gar nicht mehr anders denken als wie über eine andere Person, die ich beschreiben kann, ohne dass ich es hundertprozentig selber fühle wie ein schlechtes Gewissen, weil ich immer dann sofort im nächsten Gedanken diese Dankbarkeit habe, dass es nicht mehr so ist. Also ich habe irgendwie damit abgeschlossen und ich musste irgendwann an einem gewissen Punkt an diesem Buch auch entscheiden, mir das zu verzeihen und mir das jetzt nicht immer wieder vorzuwerfen und es mir auch nicht immer wieder vorwerfen zu lassen, weil es mich kaputt gemacht hätte, dann hätte ich den Prozess nach dem Buch gar nicht durchgestanden. Und weil es mich auch geschwächt hätte, dann hätte ich meine Aufgabe sozusagen, die ich mir gegeben habe, gar nicht erfüllen können. Und deswegen habe ich irgendwann entschieden, du verzeihst dir jetzt und machst weiter. So, und jetzt kannst du nur versuchen, das Allerbeste aus deiner Vergangenheit zu machen.
Und die Zeit des Leidens war vor dem Austritt.
Die war vor dem Austritt. Also wenn man jetzt irgendwie, was ich auch verstehen könnte, wenn man jetzt nach allem, was man so von mir gehört hat aus der vergangenen Zeit, wenn man da so dieses unterbewusste Gefühl hat, irgendwie fehlt ja noch so diese Lektion oder irgendwie fehlt da noch so dieser Bestrafungsaspekt. Also man kann davon ausgehen, dass die letzten 2 Jahre innerhalb der AfD, das war die Strafe für die Zeit. Also das gleicht sich aus.
Soweit mein Gespräch mit Franziska Schreiber. Wenn ihr Fragen, Kritik oder Anregungen zu den Elementarfragen loswerden wollt, freue ich mich über Feedback per Mail unter nicolas.semak@4000herz.de oder über Twitter. Mein Handle dort ist @nsemak. Alle meine weiteren Interviews in den Elementarfragen findet ihr unter elementarfragen.4000herz.de. Ich und meine KollegInnen hier beim Podcast-Label 4000 Hertz produzieren auch noch weitere Podcasts. Mein Kollege Christian Möller unterhält sich zum Beispiel in seinem Podcast durch die Gegend mit interessanten Gästen beim Spazierengehen. Für die aktuelle Episode traf er den Aktivisten für Inklusion und Barrierefreiheit, Raul Krauthausen.
Jetzt hast du gerade gesagt, manchmal fährst du auch ziemlich schnell. Wie schnell kannst du mit dem Ding fahren? Ich glaube, du hast mal irgendwo gesagt, der ist getuned, ne?
Also der Rollstuhl fährt 12 Stundenkilometer, genau.
Ich habe 10 noch gelesen. Dann hast du den jetzt inzwischen noch schneller gemacht, oder wie?
Also es ist einfach ein anderer Rollstuhl und der fährt jetzt maximal 12.
Ist das vereinbar mit der Straßenverkehrsordnung?
Kein Kommentar.
Okay, wollen wir los?
Gerne.
Das gesamte Gespräch findet ihr unter durchdiegegend.4000herz.de. Alle unsere weiteren Podcasts findet ihr auf unserer Webseite 4000herz.de und bei Apple Podcasts, Spotify und Deezer und eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. Die Musik, die ihr im Hintergrund hört, ist übrigens von AmbiOne. Der Track heißt Lime Green und ist auf Bandcamp unter einer Creative Commons Lizenz erschienen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Eine Produktion von 4000 Hertz.